Kropfheim, Ausgabe Nummer 387. Wir schreiben den 16. Februar 2018. Mein Gast heute Abend ist Fabian Vogelsteller und es geht um die dezentrale Revolution, die Blockchain und Kryptotechnologien ermöglichen. Natürlich gibt es auch heute wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, über den man sich live an dieser Sendung beteiligen kann. Einfach einsteigen auf die Website von CropFM, cropfm.at, Namen reintippen oder anonym einsteigen und dann einfach Fragen stellen. Später mache ich auch die Skype-Leitung auf. Ich meine, sie ist eigentlich schon offen. User CropFM anrufen, Link ist auch über dem Ankündertext. Und einfach dann die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen würde. In dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite aus cropfm.at. Man kann mir auch sehr gerne mailen, cropfm@mur.at. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast. In einem Archiv sind sie auch downloadbar. Dort können die einzelnen Ausgaben auch direkt verlinkt werden. Auch im neuen Archiv ist diese Funktion vorhanden und dort gibt es auch einen Embed-Code, den man sich kopieren kann und dann direkt den Player auf seiner Seite einbetten kann auf eine CropFM-Sendung, was mich natürlich sehr freut. Das Forum, auch zur heutigen Sendung, gibt es bereits einen Thread. Unarmed hat ihn angelegt. Zusammen mit Wingman betreut er dieses Forum. Das Coverbild ist wie immer gestaltet von Matthias Töpfer. Großartig gelungen. Mehr zu seiner Kunst auf Atelier-Töpfer mit OE geschrieben. .de. Wem diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, verlinken in Foren und Social Media posten. Fabian hat zum Beispiel auf Twitter auch die Sendung angekündigt. Und wer diesem freien Podcast-Projekt, Live-Podcast-Projekt, eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne. Der Spenden-Button findet sich ganz am Anfang der Seite, der Button mit dem rosa Herzen auch im Archiv, ist ja links oben zu finden. Auf der neuen Seite, CropFM 3.0, ist es der orange Button mit dem Herzen. Und natürlich kann man auch Bitcoin spenden. Ethereum und Bitcoin Cash werde ich demnächst auch noch dazu raufstellen. Und großes Danke an alle, die die eine oder andere Möglichkeit schon wahrgenommen haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznet, fetznet.it, der Host von CropFM. Zu Baumpatenschaften gibt es ein kleines Update. Die vorletzte Baumpatenschaft wurde unlängst ebenso eingelöst. Sie geht an Enno aus Berlin. Herzlich willkommen und viel Freude mit dem Bäumchen in Algerien. Eine ist somit noch ausständig, zwar schon vergeben, aber der Pate oder die Patin lässt sich mit der Geburt noch etwas Zeit. Musik Dollar-Crash und US-Pleite wirklich undenkbar, so titelt ein Artikel unlängst erschienen auf Kurier. Die US-Regierung reißt gerade Billionen Dollar große Löcher ins Budget. Eine überaus riskante Strategie. Keine Rede mehr von einem ausgeglichenen Haushalt. US-Präsident Donald Trump hat für 2019 ein 4,4 Billionen Dollar teures Budget vorgeschlagen, mit mehr Geld fürs Militär und für die Mauer zu Mexiko. Dafür weniger Mitteln für ältere Bedürftige, ist überhaupt nicht lustig, aber das Außenamt und den Umweltschutz. Naja, vielleicht ist die sagenumwobene Fedcoin, über die in manchen Kreisen heftig spekuliert wird, die Rettung oder der letzte Sargnagel der ohnehin schon sehr eingeschränkten Privatsphäre. Noch eine skurrile Meldung, erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Hype um Bitcoin, Ethereum und Co. behindert Suche nach außerirdischen Botschaften. Berkeley, USA, Astronomen, die im Rahmen des SETI-Programms nach Signalen außerirdischer Zivilisationen suchen, schlagen Alarm. Der Hype rund um sogenannte Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin sorgt derzeit für eine Knappheit an für die computerisierte Suche nach den Alien-Signalen notwendigen GPU-Grafikprozessoren. Auch die Gamer jammern da ja schon. Vielleicht sollte man eine Strategie ähnlich dem Crypto-Jacking anwenden, bei dem fremde Computer, sobald sie auf eine Website gehen, zum Mining herangezogen werden. SETI-Jacking sozusagen. Naja, auch keine Lösung und vor allem illegal. Alle besprochenen Artikel finden sich auf der Startseite von CropFM in den CropFM News auf cropfm.at. Blockchains, Proof of Work, Algorithmen und Kryptographie mit der Konsenstechnologie, wie ich sie nenne, werden uns hier. Die wird uns von hier an begleiten. Ob nun die eine oder andere Kryptowährung überlebt, steht dabei auf einem anderen Blatt geschrieben und ist jetzt auch nicht so vordergründig. Es hat auch gerade jemand den Tulpenband 2.0 erwähnt. Ich glaube nicht, dass es wirklich damit vergleichbar ist, aber was weiß ich schon. Mit diesem Konzept ist jedenfalls sehr viel mehr möglich als nur unter Anführungszeichen Geld. Identitätsnachweise, Domain-Name-Services zum Beispiel oder Wahlen können damit ebenso implementiert werden wie intelligente Verträge, auch Smart Contracts genannt. Und das auf eine Weise, bei der Schummeln praktisch nicht mehr möglich ist, ohne dabei einer zentralen Instanz vertrauen zu müssen. Das ist irgendwie der Punkt, den wir versuchen heute rüberzubringen. Man schaltet den Vermittler aus und macht es sich untereinander aus. Das ist eigentlich so die Message dieser Technologie, und die finde ich prinzipiell sehr positiv. Und deshalb ist es auch äußerst wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, was möglich ist und was eben nicht möglich ist, welche Chancen, Gefahren hinter diesen Technologien schlummern. Es sind ja viele, es ist Blockchain, wird da immer genannt, aber es ist die Blockchain, es ist Proof of Work und so weiter, Kryptographie. Ja, mein Gast Fabian Vogelsteller ist nicht nur langjähriger Hörer dieser Sendung, sondern auch ein erfahrener Entwickler in Sachen Ethereum und Blockchain-Technologien allgemein. Also ideal, um uns in Sachen Bitcoin, Ethereum und Co. zu erhellen. Die dezentrale Revolution startet jetzt gleich live auf CropFM. Oh, Fabian Vogelsteller ist Softwareentwickler, Autor und ein starker Befürworter für Open-Source-Software. Sein Interesse an Cryptocurrencies wie Bitcoin führten ihn dazu, Teil eines der ehrgeizigsten Blockchain-Projekte der Welt zu sein, das Ethereum-Projekt, an dem er seit 2015 mitarbeitet. Er gilt außerdem als ein Vater des ICOs, denn er hat den ERC-20 mitgestaltet. Hallo Fabian!
Hallo Tarek.
Hallo, freut mich, dass wir heute hier plaudern können. Und dass du die Zeit hast, du bist gerade in Barcelona.
Ich bin gerade in Barcelona, ja genau.
Ja, in Barcelona.
Barcelona.
Eine der vielen Krypto-Konferenzen, die in letzter Zeit aus dem Boden sprießen. Meine Lieblingskonferenz ist Anarchopulco. Warst du da schon mal?
Nein, die kenne ich gar nicht. Nee.
Die kennst du gar nicht. Von der redet Max Kaiser immer. Die ist auf Acapulco und da scheint es vor allem an den anarchistischen Aspekt zu gehen.
Ja, das ist vielleicht die reine Bitcoin-Seite. Aus der bin ich schon seit Jahren raus.
Na, nicht nur. Na. Also die sind da auf allen möglichen. Steam haben es zum Beispiel letztens. Naja, egal. Fabian, in einem Interview bezeichnest du die Blockchain als God Layer. Gibt es dann irgendwann auch eine Kryptoreligion?
Vielleicht. Also oh Gott. Vertrauen in Mathematik, sicherlich, ja.
Warum? Ich finde es ist eine interessante Idee, der God Layer. Warum ist das für dich der Gottes Layer, also die letzte Instanz quasi?
Die letzte Instanz. Aus dem einfachen Grund, weil du hast hier eine Technologie, der man nicht vertrauen muss, weil irgendwie eine bestimmte Person das herstellt oder bereitstellt, sondern weil man hier nur der Mathematik oder der Kryptographie vertrauen muss. Und ich meine, man vertraut ja auch Naturgesetzen und Physik. Ja, das heißt, wenn du diese Sachen hast, die tatsächlich alle dieses machen, automatisiert, weil diese Computer sich gegenseitig auf die Finger gucken, dann kann man dem so sehr vertrauen wie Naturgesetze. Außer natürlich, man glaubt daran, irgendwie das Internet ist morgen weg. Das wäre natürlich dann schon ein Unterschied. Aber das wäre das Gleiche, wie als würde jetzt hier ein großer Planet vorbeikommen, die Gravitation ändern. Ne? Das wäre auch so ein Faktor, der auch hier Sachen ziemlich stark ändern könnte.
Ja. Also, dass das Internet morgen weg ist, das befürchten die Leute, seit es das Internet gibt und es ist noch immer da und es bleibt. Und ich glaube auch, dass diese Technologien, ich nenne sie Konsenstechnologien, weil es ermöglicht, dezentral beliebig vielen Teilnehmern einen Konsens über beliebige Dinge zu finden, ohne irgendjemanden vertrauen zu müssen. Das ist für mich auch so die Essenz. Also deshalb nennst du wahrscheinlich auch den God Layer quasi. Alles ist beweisbar, alles ist nachprüfbar und niemand hat die volle Kontrolle. Es ist eigentlich das all eine Gemeinschaftsbewusstsein, so quasi, oder?
Ja, das ist so, also das ist, es ist eigentlich sozusagen wie eine gemeinsame Spielwiese, auf der alle operieren können und die wissen, dass die Grundregeln alle gleich funktionieren. Und deswegen ist es auch da schön, damit zu interoperieren, weil man einfach weiß, das gehört, das wird nicht von irgendeiner Instanz kontrolliert, sondern von niemandem und gleichzeitig allen zusammen. Mhm. Und das macht es so wie eine Art gemeinsames Gut. Und ein gemeinsames Gut, damit hat man erstmal einen einfachen Zugang. Schwierig wird es natürlich, wenn man immer irgendwie zu einer Firma gehen muss oder eine Regierung oder irgendwas. Und hier hat man etwas, was gehört eigentlich niemandem und gleichzeitig allen. Und das macht es so interessant.
Zweifelsohne. Ja, das macht es in der Tat sehr interessant. So interessant, dass der Preis sich von, als ich das erste Mal davon gehört habe, ich bin nicht eingestiegen leider damals, 2 Euro oder 1 Euro gekostet hat, auf, es ging bis auf 15.000 Euro im Dezember. Also bei die letzte Sendung, das war vor 4 Jahren, im Jahr 2014, das war gerade nach dem letzten großen Crash, da ging es plötzlich auf 1.000 Euro oder 800 Euro, glaube ich. Ich glaube, 1.000 Dollar, ja. 800 Euro. Also das war schon, was geht da ab? Alle haben sich die Augen gerieben, das gibt's doch gar nicht. Also da hat sich der Preis verzehnfacht. Und das ist jetzt nochmal passiert. Also,
und das wird auch sehr wahrscheinlich nochmal passieren.
Wird das nochmal passieren? Das wird länger dauern. Ja, also dann sind wir aber bei 100.000 Euro. Und ja, dann hat aber wahrscheinlich dazwischen schon die Inflation zugeschlagen. Keine Ahnung. Also parallel zu diesem Bitcoin-Hype natürlich gibt es jetzt sogar schon im Kurier Artikel, wo man irgendwie das große Tabuthema könnte der Dollar crashen, so irgendwie vorsichtig anpackt. Und ja, bist du noch da, Fabian? Aus dem Chat bist du nicht gerade ausgestiegen.
Ja, ich bin noch hier. Ich habe den Chat hier noch im iPad auf, aber das geht immer aus. Ne?
Warum
geht? Okay. Ich bin noch hier. Okay, mein das iPad geht aus und dann geht aus den Chat.
Ach so, ja, natürlich.
Ja, ich bin da hier.
Du bist da, sehr gut. ja, der Fokus liegt ja deiner Meinung nach und der Meinung anderer zu sehr auf Making Money und auf die Geldanwendung. Ne? Mhm. Würdest du das so unterschreiben?
Also das kommt darauf an, mit wem man es zu tun hat. Ne? Also mit den Leuten, mit denen ich es zu tun habe. Der Fokus liegt mehr auf, was können wir damit bauen und was für neue, interessante, neue Möglichkeiten haben wir damit. Und lass uns die mal ausprobieren. Geld ist ein Nebeneffekt. Das ist natürlich eine nette Sache, weil es ist, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte haben wir Projekte, und zwar besonders Open-Source-Projekte, die theoretisch unbegrenztes Funding haben. Das gab es so, glaube ich, noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und diese Projekte, also die meisten, die da drin arbeiten, die machen Sachen nicht, weil sie irgendein bestimmtes Businessmodell verfolgen oder irgendwie besonders viel Geld jetzt in kürzester Zeit machen wollen, sondern weil sie,
haben sie aber
sehen,
gemacht.
Hey, haben sie aber viele gemacht. Haben das gemacht. Nicht ja. Alle haben das gemacht, viele haben das gemacht, natürlich. Aber das ist eben, wie gesagt, der Nebeneffekt und das war auch nie die Intention, auch nicht von Anfang an. Besonders die Leute, die in Ethereum arbeiten.
Also dem muss ich widersprechen. Bei Bitcoin war das definitiv von Anfang an so quasi, da wurde das gehypt. Ich habe das für Blödsinn gehalten damals. Ja, ja, das geht ja dann auf 100.000, 1 Million Euro für ein Bitcoin. Ich meine, ich bin mir inzwischen nicht mehr ganz so sicher, dass das Blödsinn ist, aber ja. Nur.
Ja. Ich rede jetzt eigentlich eher von den Entwicklern, die in diesem Space arbeiten. Also die Leute, die wirklich die Sachen bauen. Irgendwelche Leute, die da reinkommen und jetzt irgendwie billig gekauft haben und so. Also wenn man natürlich sagt, es geht zu 100.000 Euro, ist das manchmal auch einfach nur eine mehr oder weniger realistische Einschätzung und nicht unbedingt irgendwie ein Hype. Natürlich wird das von außen dann vielleicht als Hype wahrgenommen. Ich meine, wenn ich irgendwie vor Jahren noch erzählt habe, Bitcoin geht zu über 6.000 Euro hoch, dann haben auch die Leute komisch geguckt.
Ja, ja. Ja.
Und mir war das sehr wahrscheinlich, weil ich einfach die Technologie verstehe und die Mechanismen, die hier noch funktionieren, eine Rolle spielen. Und für mich war das sehr realistisch. Mhm. Und die Leute, die in dem Space arbeiten, tatsächlich, die sind eher fokussiert darum, hey, was können wir bauen? Was für neue, coole Sachen können wir damit bauen? Was ist, macht das eigentlich alles möglich? Und die Blockchain macht ja viel, viel interessantere Sachen möglich als Geld umherschicken und irgendwie in ICOs zu investieren. Das ist eine nette Sache und das ist ganz cool, dass es das schon geht. Aber das ist ja noch nicht mal 0,1% des Potenzials. Also das ist wie, jetzt würde man sagen, hey, alles, was das Internet kann, ist E-Mail verschicken.
Ja, Genau. Dennoch, das Ethereum-Projekt wird ja durch Bitcoin bzw. durch den Gewinn, den man durch Bitcoins gemacht hat, finanziert. Also ganz so unwichtig ist es.
Durch die Bitcoin nicht mehr. Also die Bitcoin sind schon lange alle. Mittlerweile läuft das Ethereum-Projekt.
Das hast du mir zumindest im Vorgespräch gesagt. Du hast gesagt, dass das ursprünglich durch Bitcoin die Weiterentwicklung dann finanziert wurde. Zumindest haben wir das notiert.
Genau.
Also, keine Ahnung.
Ja, genau. Also was passiert ist, es gab 2014 den Presale, damals gab es das Netzwerk noch nicht, da gab es die ganzen Anfänge von diesen Clients. Es gab sozusagen diesen Presale 2014 im August und die haben 31.000 Bitcoin damals eingesammelt. Das waren damals Bitcoin-Preis $600, ungefähr 18 Millionen Dollar. Das war der größte Crowdsale, den es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Also damals hatten irgendwie Kickstart-Projekte vielleicht 1 Million eingesammelt, maximal oder so. Mhm. Und es wurde nur in Bitcoin eingesammelt. Mhm. Und der Bitcoin-Preis ist relativ schnell gefallen. Die haben das natürlich alles in Bitcoin gehalten. Dann waren diese 18 Millionen 10 Millionen. Das wurde dann in den nächsten 2 Jahren ausgegeben, um manchmal mehr oder weniger effizient, um das Projekt zu bauen auszubauen. Und heutzutage damals hat auch die Foundation gesagt, die Ethereum Foundation, also die Stiftung, die dann gegründet wurde, um das Geld zu halten und dieses Projekt zu managen. 13% aller Ether, die wir anfänglich kreieren, geht in die Stiftung. Davon ist ziemlich viel an die Leute geflossen, die das erste Jahr dort mitgearbeitet haben, die nicht bezahlt wurden, als das Projekt noch gar kein Geld hatte. Das wurde damals anhand des Preises festgelegt und der Preis damals war ein Ether 30 Cent ungefähr. Und demnach, hey, du hast jetzt hier ein Jahr gearbeitet und so und hast jetzt so und so viel Ether gekriegt. Das heißt, relativ viel Geld wurde tatsächlich relativ schnell verbraucht und relativ schnell weggegeben. Die Foundation hat ungefähr, das kann man öffentlich einsehen, du kannst einfach Ethereum Address googeln und dann findest du da die Adresse, auf der das Ether für die Stiftung aktuell liegt. Und das sind ungefähr 57.000 Ether. Hm. Das heißt, die Foundation hat ungefähr 700 Millionen. Dollar.
57.000 oder 57 Millionen?
Ja, genau.
Ja. Also im Moment. Das muss man immer.
Im Moment.
Es kann mehr werden, es kann weniger werden, man weiß es nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen stressig. Also,
naja, aber ab der Menge jetzt ist es schon nicht mehr so stressig, aber.
Naja, wenn man aber damit planen möchte, also.
Naja. 57 Millionen auszugeben, da kann man auch, also wie gesagt, der Crypto-Space es ist ein Softwareprojekt. Wir haben jetzt gerade ungefähr in der Foundation 60 bis 70 Leute, also die würden auch nur mit 5 Millionen hinkommen. Also das Geld ist schon lange Zeit da,
ja.
Um das zu maintainen.
Okay, weil es gerade im Chat gefragt wurde, traust du dich eine Prognose des Bitcoins-Preises oder Ethereum-Preises für das Ende 2018 abzugeben?
Also wenn ich mir jetzt den Chart realistisch angucke, dann müsste das so ungefähr irgendwo bei 10.000, 11.000 Euro liegen. Ja. Weil natürlich nach diesen Blasen immer dann schwingen immer diese Kurven aus, wie so eine, als würde man einen Ball fallen lassen, so bang, 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 bang. Und dann könnte man irgendwo die Mitte zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt annehmen und dann würde das irgendwo da liegen. Das dauert dann vielleicht ein paar Jahre, geht es seitwärts und dann geht es weiter hoch oder weiter runter. Es kann natürlich sein, dass die Bitcoin-Dominanz jetzt in den nächsten Jahren abnimmt, weil einfach nur Ethereum zum Beispiel extrem an Popularität schon gewonnen hat und auch mehr in das Massenbewusstsein rutscht als eine sehr, sehr prägnante Technologie in dem Space und auf der anderen Seite andere Player hochkommen, die von denen man bis jetzt noch nichts weiß, wie vielleicht Zcash oder das Definity-Netzwerk und so weiter und so fort, die dann sehr, sehr große Bedeutung spielen. Also Bitcoin selbst ist eigentlich verwunderlich, dass es heute noch so viel wert ist. Genauso auch Litecoin, weil die Funktionalität ist relativ eingeschränkt. Also das kann Geld umherschicken oder damit eine Zahl umherbewegen.
Ja, aber das reicht ja für das. Ne? Also wenn man genau das machen will, also Litecoin ist ja gerade gestiegen jetzt. Ja? Also sogar ziemlich stark. Eigentlich am stärksten von den Top 10 Währungen in den letzten, ich habe es ein bisschen verfolgt.
Das ist für mich völlig unklar, ehrlich gesagt.
Naja. Die Geld, ja, es ist, ich glaube, das ist auch schwer nachzuvollziehen für Computertypen, wie wir sind, die Finanzgebaren und die Logik von Finanzmenschen. Ich glaube, wenn man das überhaupt Logik nennen kann.
Es ist relativ emotional getrieben, aber ich meine, ich schaue dem eher, also ich schaue eher, was hat wirklich Potenzial von der Technologie her, was ist wirklich die Zukunft und was wird in Zukunft benutzt. Ich meine, in der Zukunft werden wir zurückschauen und sagen, okay, diese 1000 Cryptocurrencies, die es damals gab, da waren von 90% totaler Quatsch. Das ist definitiv so. Und aber es ist halt ein wichtiger Lernschritt auch, weil viele von diesen Blockchains sind einfach Tests, könnte man sagen. Man probiert aus, wie bestimmte Algorithmen funktionieren, wie man bestimmte Sachen machen kann, vielleicht auch, wie man so eine Chain, Blockchain operieren kann oder wie die Governance funktionieren kann in diesen Blockchains und so weiter und so fort. Also es ist viel Experimentation, die hier stattfindet und das ist wichtig. Also da ist auch viel auf der Ethereum-Blockchain basiert, da könnte ich viele Stories erzählen. Das ist einfach so, wie das dann wächst und lernt über den Zeitraum.
Du hast im Vorgespräch gesagt, es ist ein neues konzeptionelles Denken. Ich habe schon ein bisschen versucht, jetzt vorher zusammenzufassen. Jetzt aus deiner Sicht, wo ist jetzt wirklich das Neue für dich? Das, was wirklich am spannendsten ist an dem Ganzen.
Also wir haben zum ersten Mal hier die Möglichkeit, dass erstens Geld geschaffen werden kann von der breiten Masse oder eigentlich jedem. Dass damit auch jeder interagieren kann und dass es eine zentrale Autorität gibt, die relativ groß geworden ist, um dann Geld auszugeben. Und man hat zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man Besitztum aller Arten in ein Computernetzwerk geben kann und man sicher gehen kann, dass dieses Netzwerk nicht korrumpiert sein kann oder werden kann. Oder dass es einfach genau so funktioniert, wie es funktioniert. Ich vergleiche das immer so schön wie wenn du ein Rohrsystem hast, was Wasser verteilt, unter der Stadt zum Beispiel, das macht immer sein Ding. Das verteilt immer dieses Wasser. Da denkt auch keiner mehr drüber nach oder setzt jetzt irgendwie Vertrauen in dieses Rohrsystem und wird da viel darüber diskutiert. Das macht einfach alles, was es soll, die ganze Zeit, weil die Rohre halt miteinander so verbunden sind. Die können natürlich rosten und so, das lassen wir jetzt mal weg, aber das heißt, es ist wie eine Basisfunktionalität, die hier bereitgestellt werden kann durch diese Smart Contracts zum Beispiel, die verschiedene Logiken ausführen können. Man kann halt Sachen automatisieren und operieren, die einfach vorher nicht möglich waren und man kann einfach das auf eine Art und Weise machen, dass man eben nicht eine neue zentrale Autorität braucht oder eine neue Institution, die dann diese Sachen für einen bereitstellt, hält, organisiert oder administriert, sondern man kann tatsächlich das so machen, dass es niemand besitzt. Mhm. Also tatsächlich niemand besitzt.
Die oder Infrastruktur selbst, ja? Also das ist so wie...
Und auch die Logik und auch die Bereitstellung der Logik und das Ausführen der Logik.
Weil es Open Source ist und weil es quasi Public Domain oder...
Nein, sondern weil diese Smart Contracts auf der Blockchain, wenn die einmal auf der Blockchain sozusagen installiert sind, dieser Programmiercode auf der Blockchain installiert ist, dann wird da genau das machen, was er macht. Was er programmiert ist zu tun. Der wird auch nichts anderes machen.
Da gab's
auch
aber,
nicht korrumpierbar.
Ja, aber da gab es doch auch das Problem, dass irgendwann einmal Millionen flöten gingen. Kannst du das kurz erzählen? So puncto Panne. Oh, ne?
Kurz erzählen.
Und Diktatur der Blockchain. Ne? Also was passiert, wenn da was schief geht? Man kann es nicht mehr ändern. Es geht nicht.
Ja, du redest jetzt von der DAO. Also ja. DAO heißt dezentralisierte autonome Organisation. Und die Idee ist, wenn ich Programmiercode auf der Blockchain installieren kann, dann kann ich natürlich auch eine Organisation kreieren mit Wahlrechten und Mitgliedern, die nicht vom Staat initiiert ist oder von irgendeiner Gruppe kontrolliert wird, also von einem Board kontrolliert wird, sondern tatsächlich von allen kontrolliert werden kann. Wie so eine Art Mini-Land, ne, mit Wahlrecht. Und dieser Smart Contract, das ist eine lange Geschichte, ob ich jetzt so ausholen soll, damals gab es sozusagen das Projekt Slockit. Slockit wollte eine Sharing Economy, also die, keine Ahnung, wie man das in Deutsch sagen würde, das teilende Economy. Also ich kann zum Beispiel eine Wohnung haben, ich mache da ein Smart Lock, also ein elektronisches Lock an die Tür und dann kommen Leute vorbei und anstatt ich das bei Airbnb vermiete, wo halt diese Mittelsmann Airbnb dazwischen steht, kann ich sozusagen einfach das direkt auf der Blockchain anbieten. Jemand kann vorbeikommen, ey, Kaya, ich möchte hier jetzt wohnen. Der schickt Geld an das Lock oder an den Smart Contract von dem Lock. Das Lock öffnet sich dann für einen Zeitraum für dich und wenn du rausgehst, dann hast du halt diesen Betrag bezahlt. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie man sicherstellen kann, dass da nichts kaputt geht und so weiter. Und es ist komplett automatisiert. Ich brauche da keinen Mittelsmann, ich brauche da kein Airbnb, ich brauche da nicht mal einen Menschen, der die ganze Zeit dabei ist. Das Schloss kann direkt mit dem Smart Contract reden, das Smart Contract kann mit dem Endnutzer reden und es ist dann völlig automatisiert. Dieses Projekt wollte Geld einsammeln, aber der Christoph und die haben sich halt gedacht, okay, wir wollen jetzt das Geld einsammeln, aber wollen wir das irgendwie ein bisschen besser machen? Lass uns doch eine DAO kreieren. Und eine DAO ist die Idee sozusagen gewesen, wir kreieren diese dezentrale autonome Organisation, da kann jeder das Geld reinstecken und die können dann wählen, wofür sie dieses Geld investieren wollen. Also die DAO investiert sozusagen dann Geld in zum Beispiel Slockit. Die Idee war natürlich, als erstes kriegt Slockit Geld. Und damals waren wir schon am Anfang von diesem Crowd-Investieren, also Blockchain kreieren oder investieren auf in irgendwelche Blockchain-Projekte. Und damals wurden schon so 5 bis 10 Millionen eingesammelt. Das war nach Ethereum natürlich relativ groß. Christoph, also der den Smart Contract von der DAO geschrieben hat, hat auch bei Ethereum gearbeitet. Er hatte damals die Rolle des Testers. Er hat sozusagen die Konsensus-Tests geschrieben für das Netzwerk. Eine ziemlich wichtige Rolle eigentlich. Mhm. Und dann wurde so die DAO kreiert und die Idee war sozusagen, hey, das macht nicht Slockit, sondern Christoph hat natürlich diesen Code programmiert, hat das Open Source gestellt, Leute haben das ausprobiert und irgendeiner, dann gab es dann ganz, ganz viele Leute in dieser Community, die haben diesen Smart Contract installiert auf der Blockchain und man hat dann irgendeinen zufällig ausgewählt, einen von diesen Smart Contracts, der da installiert wurde, als den, der jetzt benutzt wird. Dann wurde da Geld hingeschickt und die DAO hat relativ schnell alle Erwartungen, auch meine, völlig übertroffen, indem es nicht irgendwie 10 oder 20 Millionen, wie ich vielleicht irgendwie in Gedanken hatte. Und damals hat noch keiner irgendwie maximale Caps gesetzt, weil man einfach dachte, so viel sammelt man ja nicht ein. Hat es damals Ether im Gegenwert von 160 Millionen Dollar eingesammelt.
Unglaublich.
Das waren damals 3% aller Ether, die existieren. Und also ich war zum Beispiel einer der Kuratoren der DAO, also der Christoph hat mich gefragt, ob ich da Kurator sein will und die Idee des Kurators war, und das gab das so 5, 6, 7, 8 oder so, die Idee des Kurators war einfach, wenn jemand ein Proposal, also einen Vorschlag an die DAO macht, hey, hier, wir haben ein Projekt, das wollen wir finanzieren lassen, dann müssten die Kuratoren sozusagen sagen, dass dieses Projekt, was da in diesem Code vorgeschlagen wurde, auch tatsächlich mit der Identität übereinstimmt von diesen Leuten, die es im Internet dann erzählen. Ne? Und dieser Check, den sollten wir machen und wir sollten nicht bewerten. Also wir konnten nichts machen, also diese Proposals, diese Vorschläge sozusagen zu whitelisten. Ne? Das war so unsere Aufgabe. Und da dachte ich, okay, habe ich hier einmal im Monat ein bisschen was zu klicken und so, warum nicht und so. Und die Leute kennen mich schon in der Community. Ich habe halt relativ viele Sachen, Entwickler-Tools gebaut und so und bla bla bla. Habe ich einfach ja gesagt. Also ich habe so gedacht, okay, das sammelt sich zwischen 10 und 20 Millionen ein, wenn das gut geht und so. Das hat dann relativ schnell diese Erwartung völlig übertroffen. Und dann wurde es schon langsam gruselig bei 70 Millionen, muss ich sagen. Also da war es dann schon eine Größe, jetzt wollte ich eigentlich, also ich hatte ja nur so eine passive Rolle, könnte man eigentlich sagen. Also ich war ja nicht beteiligt an dem Projekt oder so. Und ja, was dann passiert ist, das hat 160 Millionen Dollar eingesammelt. Es gab aber in diesem Smart Contract eine Möglichkeit, und das war eigentlich eingebaut mit Absicht als Sicherheit. Und zwar ist ja die folgende Sicherheit, wenn es hier 160 Millionen in den Pot sind oder 10 Euro oder was auch immer, ne, dann könnten natürlich sagen, ich könnte ja natürlich 51% oder was ich als Stimmenminimum brauche, der Tokens kaufen und damit mir selbst den Rest der Tokens auszahlen. Ne, also der Rest des Geldes da aussehen, was im Pot ist. Und damit das nicht passieren kann, gab es sozusagen die Möglichkeit, dass die DAO sich immer abspalten konnte in eine sogenannte Child DAO, also eine Kinder-DAO. Ne? Also wie so ein Kind von dem Vater oder von der Mutter DAO. Und die Idee war sozusagen, wenn er ein Proposal macht, sagt hier, ey, ich habe jetzt hier alle Tokens gekauft, damit habe ich die Mehrheit des Stimmrechts und ich schicke jetzt das Geld jetzt alles an mich, dann können vorher immer diese Minderheit ihr Geld nehmen und rausziehen in ihre neue DAO, die sie dann kriegen konnten.
Ja,
so, das war okay. So eine Art Sicherheitsoption. Was hier aber passiert ist, dass da war ein Fehler in dem Smart Contract, der sozusagen in dem Prozess, wenn du das abziehst in diese Kinder-DAO, konntest du sozusagen mehr abziehen, als du durftest. Und das werde ich jetzt nicht erklären, weil das wird dann viel zu technisch, yeah, wie das genau funktioniert hat, aber das ist halt passiert, genau. Das heißt, so ein Angreifer konnte dann einfach sozusagen tatsächlich mehr abziehen. Das hat so einen rekursiven Aufruf gemacht und hat immer mehr und mehr und mehr abgezogen. Und er hatte dann von diesen 160 Millionen ungefähr 50 Millionen in so eine Kinder-DAO gezogen, die tatsächlich aber ihm selbst gar nicht gehört hatte. Die war jemand von ihm anders. Das heißt, er war schon jemand anders, der sich abspalten wollte. Und er hat die Chance genutzt und in die gezogen, wollte später das in noch eine andere ziehen und so weiter und so fort. Also Geld war weg. Dann kam natürlich glücklicherweise eine Hackergruppe, die gesehen hat, hey, das passiert hier, wir müssen das verhindern und so. Und die hat dann sozusagen das rechtliche Geld auch in eine Kinder-DAO und eine Child-DAO gezogen. Und zwar diese 100 Millionen sozusagen gesichert. Dann war natürlich die Diskussion in der Community, okay, was machen wir jetzt hier? Das war ja relativ so ein bisschen so wie James Bond-mäßig, jetzt müssen wir hier agieren. Ne?
Entschuldigung, diese 50 Millionen, ja, die waren dann weg.
Die waren erstmal noch in dieser Child-DAO. Ja. Die Story ist noch nicht ganz zu Ende. Okay. Die waren in dieser Child-DAO von dem Angreifer mit dem anderen Typen da drin. Der auch davon überhaupt, der keine Ahnung hatte. Der wusste noch nicht mal richtig, wie man das benutzt. So. Und dann haben diese weiße Helm, keine Ahnung, wie man das in Englisch, wo Deutsch sagt, aber Whitehead Attacker, die Hacker-Gruppe da, dieses Geld sozusagen auch in eine Child-DAO ausgelagert. Dann gab es sozusagen die 100 Millionen in einer kleineren DAO, damit sie einfach nicht den ganzen Wölfen zum Fraß vorliegen und auf einmal jetzt jeder sich da bedienen konnte. Und der Attacker, der halt diese 50 Millionen hatte. Dann gab es die Entscheidung in der Ethereum-Community natürlich, okay, was machen wir jetzt? Also es gibt die Möglichkeit, wir ändern die Konsensusregeln und bewegen das Geld, was in allen DAO-Contracts ist, weil die haben ja alle diesen selben Code, das ist relativ einfach, dieses Geld nur von diesen Code-Adressen in einen neuen Smart Contract zu bewegen. Wir nehmen dieses ganze Geld und bewegen das in einen Refund-Contract, also einen Rückzahlungskontrakt, sodass jeder, der bei der DAO mitgemacht hat, das Geld wiederbekommt. Oder wir lassen einfach die Sachen, wie sie passiert ist, können nichts machen, Angreifer hat sein Geld bekommen, er war halt ein Fehler und so weiter und so fort. Die Foundation sozusagen, oder wir haben dann auch überlegt, da gab es natürlich auch intern viele Stimmen dafür und dagegen und man hat sich dann entschieden, okay, wir müssen wenigstens die Option bereitstellen, dass wir diesen Refund-Contract bereitstellen oder diese Möglichkeit, diese Regeln zu ändern. Und dann konnte sozusagen jeder sich entscheiden, welche Richtung er geht. Ne? Wird jetzt hier die Konsensusregel geändert nur für die DAO oder machen wir einfach so, als wäre nichts passiert? Ne? Und tatsächlich innerhalb von 6 Tagen haben die meisten dann die Software geupdatet, also diese Ethereum-Clients geupdatet, haben sich dafür entschieden, diese Regeln zu ändern. Weil in dem Fall waren ja 3% aller Ether at stake, also auf der verloren zu werden, ne? Potenziell verloren zu gehen. Und 10% haben sich dagegen entschieden, haben gesagt, nö, immutable chain, also die Blockchain kann sich nicht verändern, wir können nicht einfach die Konsensusregeln ändern, bla bla bla. Tatsächlich, das Schöne ist, es gab vorher eine Wahl, also so eine Art Voting online, das heißt, irgendjemand hat das gemacht, der hat gesagt, okay, du kannst hier einfach nur eine Transaktion an dieser Adresse machen, dann wählst du für ja, wir wollen die Änderung, du kannst eine Transaktion an die andere Adresse machen, ja, wir wollen diese Änderung nicht und anhand, wie viel Geld du eigentlich auf deiner Adresse hast, können wir sagen, wie viel Gewicht du in dieser Entscheidung hast. Und dieses sogenannte Carbon Vote hat auch dieses 90-10 oder 80-20 ungefähr Verhältnis gezeigt. Als dann tatsächlich das soweit kam und dieser Fork anstand und die Leute jetzt updaten mussten oder nicht und dann auch noch diese Software so oder so zu starten, haben sich tatsächlich die Mehrheit, also 90-80% für die Änderung entschieden, 10-20% nicht. Auch die Hashing Power des Netzwerks hat sich auch genauso verteilt, interessanterweise. Also 10% haben sich dann in diese alte Chain, waren in der alten Chain geblieben oder sind ja wieder zurückgegangen und die anderen haben diese Änderung akzeptiert und haben bei der neuen Chain mitgemeint. Und der Preis, also dann gab es natürlich dieses Ding, das eine, diese Handelsplattform hat auf einmal dieses sogenannte Ether Classic auf einmal auf der Handelsplattform akzeptiert und das begonnen zu handeln. Und auf einmal hatten wir da zwei Ethereums, Ethereum und Ethereum Classic. Ethereum Classic war sozusagen die alte Blockchain unverändert und Ethereum war die Blockchain mit der Änderung, wo die DAO wieder das Geld wieder zurückgegeben worden an die ganzen Leute. Und tatsächlich war auch der Preis 10% von dem Ether-Preis. Und selbst heute sind wir immer noch genau in dieser Teilung ungefähr. Also natürlich sind alle Blockchains im Wert ziemlich angestiegen, aber die Teilung ungefähr zwischen Ether und Ether Classic ist immer noch die gleiche. Das heißt, in diesem Fall hat sich dieses Netzwerk aufgespalten in zwei, weil natürlich diese unterschiedlichen Regeln dazu führen, dass die Blöcke ganz anders aussehen in den beiden Netzwerken und die gegenseitig die Blöcke nicht mehr akzeptieren. Und damit spaltet sich das Netzwerk in zwei Netzwerke. Und das ist hier passiert und das ist und natürlich hat das dazu geführt, dass die Community relativ viel gelernt hat, also die Sicherheitstools wurden besser, die Tools, wie man Smart Contracts schreibt, keiner würde mehr diesen sogenannten Re-Entrancy-Fehler machen oder man guckt genau dazu und so weiter und so fort. Also das war insgesamt eine sehr positive Entwicklung im Nachhinein, aber ein riesen Turbulenz, könnte man so sagen, für diesen Space. Das war damals 2016 im Juli, glaube ich, oder Mai.
Und ich meine, das war jetzt ein bisschen langwierig und natürlich, man muss da jetzt gar nicht alles verstanden haben. Und was ist mir jetzt eigentlich, warum ich finde, dass es trotzdem gut wird, dass man das jetzt ein bisschen ausführlicher, dass du das ein bisschen ausführlicher erzählt hast, ist, weil es zeigt, wie die Community funktioniert. Ja, also das ist alles immer Community-driven. Da werden dann halt Entscheidungen getroffen, es wird abgestimmt. Auch wenn es um 150 Millionen Euro geht, was komplett irre Summen sind. Aber verloren gegangen, ist dann irgendwie was verloren gegangen davon oder ist das in der einen oder anderen Chain dann noch immer verfügbar gewesen?
Also der Angreifer hat sozusagen in Ethereum Classic irgendwann mal sein Geld zu mehreren Adressen geschickt, hat das vielleicht auch irgendwann mal ausgezahlt, waren natürlich Ethereum Classic. Der konnte die auch auf einer Handelsplattform verkaufen. Sicherlich wurde da Geld gemacht, aber es waren dann halt nicht mehr 50 Millionen, sondern vielleicht so 2 oder 3.
Okay.
Das weiß ich nicht, das habe ich dann noch nicht
mehr verfolgt. Aber es sind dann diese 50 Millionen waren wirklich weg. Ja, also für die Community. Das heißt durch
eine. Nein, nicht wirklich. Wie gesagt, es wurde ja geforkt. Die Regeln wurden geändert und das Geld wurde wieder zurückgeschickt. Also die DAO-Leute, die diese bei der DAO
mitgemacht haben, haben eigentlich nichts verloren. Machen wir es nicht komplizierter. Für die Community war es weg und der eine Angreifer hat die gehabt, die 50 Millionen.
Nee, es war ja nicht weg. Das ist genau der Punkt. Es war nicht weg. Also es wurde gerefundet. Das heißt, die Ether haben die wiederbekommen, die Leute. Das, was sie reingesteckt haben, sie wiederbekommen. Außer also, sie haben ihre DAO-Tokens auf einer Exchange vorher verkauft. Dann war es natürlich weg. Aber ansonsten haben die das wiederbekommen. Also das okay. Heißt, es wurde sozusagen die Geschichte für die eine Seite zurückgedreht und für die andere ist die Geschichte so passiert. Das ist so, wie jetzt würdest du die Realität in zwei Dimensionen
spalten. Aber der Angreifer spalten. Hat doch jetzt diese 50...
Nee, hat er nicht. Er hat natürlich die Menge an Ether teilweise jedenfalls auf der Ethereum Classic Blockchain bekommen.
Ja, das meine ich.
Auf der Ethereum Blockchain aber nicht.
Ja.
Und die Ethereum Blockchain war natürlich der gleiche Wert wie vorher und die Ethereum Classic Blockchain war ein Zehntel davon. Ja. Das heißt, er hat klar ein Zehntel in Dollarwerten bekommen. Vielleicht hat er dann halt 3 bis 4 Millionen rausgekriegt.
Trotzdem sind aber 3 bis 4 Millionen jetzt da an den gegangen. Auf das will ich hinaus.
Ja, vielleicht. Ja. Also ich habe das nicht genau verfolgt.
Ja, so ist es einfach. Genau, aber was ich hinaus will, ist, durch einen Programmierfehler oder durch eine, ja, es ist ja nur wieder programmiert, naja, es war ja ein Programmierfehler, ne? Nicht ganz zu Ende gedacht.
Ja. Ja,
nicht ganz zu Ende gedacht. Passiert andauernd, kenne ich. Aber in dem Fall echt blöd. Und man kann es dann irgendwie nicht mehr ändern, außer man hat ihm jetzt diesen Weg getan, dass man sagt, ja, man spaltet sich auf, aber das ist dann für immer und ewig. Ja, das geht dann, also Ether und Ether Classic und das neue Ether des Ethereums. Jemand beschwert sich da schon, dass das alles so kompliziert ist. Ja, es ist kompliziert, aber es hilft halt nichts.
Die Welt ist kompliziert. Eine komplett neue Welt, ne?
Ja, die Welt ist kompliziert. Das Internet war am Anfang auch kompliziert. Jedenfalls, die beiden Blockchains, die sind jetzt für immer getrennte Wege gegangen und das war die einzige Möglichkeit, aus diesem Dilemma auch wieder irgendwie rauszukommen. Und das beweist aber quasi, dass man nicht mogeln kann. Ja? Man kann natürlich, wenn der Programmierer in dem Smart Contract oder so einen Fehler macht, dann kann man den ausnutzen, aber wirklich mogeln in dem Sinn geht dann nicht, weil wenn der Fehler mal gemacht ist, dann ist er da, ne? Und dann muss man damit leben.
Genau, ja.
Man hört jetzt sehr viel Raum bei dir. Hast du irgendwas mit deinem...
Ja. Nein, ich gehe gleich wieder in den anderen Raum.
Okay. Ja, und das ist schon irgendwie interessant, ja. Es ist hochspannend sogar. Und diese ganzen Querelen, die da halt jetzt passiert sind, die sind natürlich unglaublich aufgeblasen, weil es da gleich um Millionen geht. Das ist eben dieser Hype, der da entstanden ist, der aber nachvollziehbar ist. Also für viele ist er einfach nicht nachvollziehbar, ja. Für viele ist es einfach Blödsinn. Vielleicht auch jetzt noch immer, aber meiner Meinung nach werden die irgendwann einmal draufkommen, naja, ich verwende das jetzt aber auch schon. Ja, ich glaube einfach, dass diese Technologie irgendwann einmal einfließen wird in ganz alltägliche Dinge. Man wird das gar nicht merken, dass im Hintergrund eine Blockchain läuft und Konsenstechnologie, die das überhaupt erst ermöglicht. Ne? Aber gut, über genau das soll es ja heute gehen. Wie schon gesagt, du gehst als der Vater des ICO, das ist ja mit Ethereum möglich geworden, also aufgrund dieses ERC-20 Standards. Da gibt es also einen ähnlichen Mechanismus in der, ich nenne es jetzt Blockchain-Community, obwohl das sind ja insgesamt vier Haupttechnologien, die da zusammenspielen für diese Kryptowährungen und generell für diese Konsenstechnologien. Aber mit diesem Standard wurden dann diese ICOs eigentlich erst möglich. Das war dann plötzlich ein Kinderspiel, seine eigenen Coin mit eigener Logik zu kreieren. Und wir sehen das Ergebnis. Wir haben da, ich weiß nicht, 1500 verschiedene Kryptowährungen. Aber man darf sie da jetzt nicht glauben, dass das nur irgendwelche kleinen Dinge sind. Selbst die Coins mit den lächerlichsten Namen haben dann ein Market Cap von ein paar hundert Millionen, ja. Also, und die wirklich großen, ja, Coins sind dann im Milliardenbereich. Also, sorry, gell, es mag vielleicht für manche alles ziemlich lächerlich sein, aber es ist nicht lächerlich. Und, aber wenn du jetzt zurückblickst auf das Ganze, auf diesen ICO-Wahn, den du da eigentlich mitverantworten musst, in einem gewissen Sinn, bereust du da was? Würdest du da was anders machen? Oder ist das halt einfach so? Ist das einfach eine Phase, durch die man durch muss?
Das bereue ich gar nicht. Natürlich, nö, das ist ja das ist eine Entwicklung, die für die Menschen einfach gerade stattfindet und die wäre ohne mich oder ohne Bitcoin auch so passiert, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Also vielleicht kann ich mal kurz erklären, warum jetzt CoinDesk mich da als Vater des ICOs bezeichnet hat. Ne? Der
Gedanke. Also ICO heißt Initial Coin. ICO heißt Initial Coin Offering. Das ist ein Begriff, den hat man aus der Aktienwelt entliehen. Da gibt's ein IPO, Initial Public Offering. IPO, genau. Und das ist also ein Begriff, genauso wie eine neue Aktie dann irgendwie auf den Markt geworfen wird, so ähnlich wird dann halt eine neue Coin auf den Markt geworfen. Bitte.
Genau, also den ICO, wenn du das so nennst, das wurde damals Presale genannt, also Vorverkauf. Das hat eigentlich damals das Mastercoin-Projekt zuerst initiiert. Und zwar damals war die Idee, also es gab ja Bitcoin bis 2013 und dann hat man gesagt, hey, ich möchte jetzt auch eine Blockchain machen, da kann ich auch nochmal denselben Wachstum darstellen wie vom Bitcoin, damals 0 Cent sozusagen auf damals $260. Und dann haben Leute begonnen, Bitcoin zu kopieren. Also die haben den Quellcode genommen, den kopiert, haben da ein paar Sachen verändert, den Konsensus-Algorithmus oder den Hashing-Algorithmus und vielleicht die Blockzeiten verändert, irgendwelche Parameter verändert und haben dem Ding einen neuen Namen gegeben. Und das ist tatsächlich 2013 passiert, dass extrem viele neue Blockchain aufgekommen sind.
Die erste war Litecoin, ne?
Die erste war Litecoin und viele davon waren eigentlich Kopien von Bitcoin. Dann gab es natürlich Leute, die haben begonnen, komplett diese Sachen von Anfang an zu programmieren, in komplett anderen Programmiersprachen. Da gab es zum Beispiel NXT, später NEM und ziemlich viele. Also. Und Mastercoin war die Idee, hey, anstatt dass wir hier eine neue Blockchain machen, wir können ja einfach die Sicherheit und den Wachstum der Bitcoin-Blockchain benutzen. Und wir können sowas bauen, was auf der Bitcoin-Blockchain funktioniert und durch die Bitcoin-Blockchain gesichert wird. Weil es gibt in diesen Transaktionen, die du in Bitcoin machen kannst, so einen kleinen Raum, wo man ein bisschen was reinschreiben kann. Und das ist eigentlich für die Scripting-Sprache, die Bitcoin besitzt. Und was Leute gemacht haben, die haben da irgendwas reingeschrieben, ihr eigenes Protokoll sozusagen. Und dann haben sie einen Parser geschrieben, also einen Leser, der diese ganzen Bitcoin-Blockchain-Transaktionen anguckt und dann irgendwie was ausführt, basierend auf was da gerade in dieser Transaktion drin steht. Und die Idee von Mastercoin war, wir können halt hier unsere eigenen Custom-Coins, also unsere speziellen Coins auf der Bitcoin-Blockchain kreieren. Das hat sich damals Colored Coins, also eingefärbte Coins genannt. Die hatten damals den ersten ICO gemacht, die haben halt damals diesen Mastercoin, den sie da kreiert hatten, verkauft, die haben 2000 Bitcoin eingesammelt. Das war sozusagen der erste ICO. Dann ist später sozusagen, dann kam sozusagen Ethereum, hat ziemlich viel Geld eingesammelt. Die ganzen Blockchains an sich haben entweder alle vorher schon Coins generiert und die verkauft oder einfach nur gesagt, hey, wir starten jetzt die Blockchain, jeder kann mitminen. Und wenn das Ding erfolgreich wird, dann haben diese Coins natürlich auch einen Wert. Was jetzt der Unterschied zu diesen ICOs von heute ist, ist, dass Ethereum ist sozusagen nicht nur eine Blockchain, wo man irgendwie einen Wert von A nach B verschieben kann, sondern man kann diesen Code installieren, also diese sogenannten Smart Contracts installieren.
Man kann Programme schreiben, die dann direkt auf der Blockchain aufsetzen und mit dieser also als Layer darunter operieren. Also ich kann Programme schreiben, die mit einer Blockchain dann arbeiten, genauso wie ich jetzt ein C-Programm schreiben kann, das jetzt irgendwie mit einer Datenbank spricht. So schreibe ich halt Programme, die mit dieser Datenbank sprechen. Ja? Also auf
einer man kann sich das ungefähr so vorstellen. Ethereum ist wie eine Art Cloud-Computer mit dem Unterschied, dass es der einzige Cloud-Computer ist und alle den gleichen benutzen. Das heißt, diese Blockzeiten, also wie die Blockchain vorangeht, ist sowas wie die CPU-Cycles. Mhm. Und diese Smart Contracts sind kleine Programme, die da laufen und alle operieren im gleichen Memory-Space. Das heißt, diese Programme können alle miteinander interagieren, weil die benutzen alle den gleichen Computer. Stellt euch vor, ihr würdet alle den gleichen Amazon Webserver benutzen und schreibt da Programme, die miteinander reden können. Mhm. Aber so, dass es da keinen Admin gibt, der da einfach reingehen kann und machen kann, was er will. Und diese Programme tatsächlich immer ausgeführt werden und immer diese Funktionen behalten, die man da mal installiert hat. Und so kann man sozusagen einen Smart Contract installieren, der einen Token, also einen Coin repräsentiert. Das heißt, das ist nichts anderes als ein Smart Contract, der hat eine Liste von Accounts und die Balances. Wie heißt das in Deutsch? Die Account-Kontostände. Also man hat einfach einen Account-Kontostand und in diesem Smart-Contract steht einfach nur drin, welcher Account hat wie viel und dann gibt es Funktionen, wie du einen Kontostand von einem zum anderen bewegen kannst und das kann natürlich nur der, der auch diesen Private-Key zu dem Konto, zu dem Account hat. Und dadurch, dass es in Ethereum möglich war auf der einen Seite und das war ja auch damals schon in dem Mastercoin-Projekt möglich und dann auch in anderen, der Unterschied hier war, ich kann hier einen Coin kreieren, den nennt man heute Token, der irgendeine Funktionalität haben kann. Das heißt, dieser Coin kann sozusagen eine Abhängigkeit haben in irgendwelchen anderen Smart Contracts. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel ein Prediction Market, also ein Wettmarkt kreieren in Smart Contracts, also wo du mal eine Person, also mehrere Personen können miteinander eine Wette abschließen und der gewinnt, kriegt auf jeden Fall das Geld und der verliert, verliert auf jeden Fall das Geld. Und man kann dann sagen, okay, du brauchst jetzt unbedingt diesen Coin dazu, diesen Token dazu, der da irgendwie eine Rolle spielt im System. Das heißt, wenn dieses ganze System populär wird und ganz oft genutzt wird, dann ist natürlich dieser Coin, der da benötigt wird, sehr viel wert. Ne? Und genau das ist passiert. Also Leute haben dann begonnen, irgendwelche Tokens zu kreieren, die irgendwelche Funktionalitäten in irgendwelchen neuen Systemen haben. Oder man sagt, das ist ein Token, der später irgendwann mal gegen einen echten Blockchain-Token getauscht werden kann. Und so weiter und so fort. Und weil Ethereum sozusagen diese Flexibilität gibt, deswegen ist es eigentlich so explodiert, das ganze Ding. Und dieser ERC-20-Standard ist sozusagen, damals haben wir überlegt, okay, wie könnte denn ein Smart Contract aussehen, der einen Token repräsentiert? Und die Idee war, Vitalik Buterin, das ist der Gründer des Netzwerks, der hat damals dieses White Paper, also diese Idee geschrieben, der war damals 19, ist jetzt 22. Er hat sozusagen diesen ersten Entwurf geschrieben und hat einfach gesagt, okay, wir brauchen hier eine Transferfunktion, wir brauchen hier eine Balance-Check-Funktion und dann brauchen wir noch ein paar andere Funktionen und so weiter und so fort. Und ich habe das eigentlich genommen, habe das sozusagen noch mal ein bisschen verändert, habe ein paar Sachen verbessert und so weiter und habe das sozusagen ERC genommen, Ethereum Request for Comment, also Ethereum fragt nach Comments, Kommentaren. Es gab damals diesen APC-Prozess, es ist Teil vom Webstandard-Prozess und wir haben das einfach EAC genannt. Ich habe dann da sozusagen in GitHub, das ist eine Plattform, wo Code liegt im Internet, so Open Source Code, und da habe ich das einfach veröffentlicht. Das war dann der Issue Nummer 20, das ich da kreiert hatte, das war halt 20, deswegen heißt es ERC 20. Und ja, dann haben wir da rumdiskutiert. Gibt es dann heutzutage über 380 Kommentare, glaube ich, oder so. Und die Leute haben da, wir haben dann halt daran rumdiskutiert. Okay, was, wie müsste man das nennen, wie müsste man das nennen, wir müssen darauf achten.
Ja, so dieser ganze Prozess, ja.
Genau. Irgendwann haben die Leute dann begonnen, das einfach zu benutzen. Also die haben dann, wenn sie einen Token kreieren wollten, diesen Smart Contract Standard benutzt. Also die haben die Funktion alle so genannt, wie sie da drin stehen. Und da das alle dann irgendwann gemacht haben, konnte man diese Tokens ganz einfach in jedem Wallet, also in jeder Brieftasche laden, in jeder Handelsplattform hochladen, weil die konnten das einfach adaptieren, indem sie einfach nur sagen, okay, wenn ich mit einem Token rede, muss ich diese Funktion auf den Smart Contract aufrufen und das Einzige, was ich ändern muss, ist der Rest des Smart Contracts, mit dem ich rede. Ich kann einfach immer mit einem anderen reden und dann rede ich mit einem anderen Token. Und das war so einfach von der Implementierung plus, wie das andere integrieren konnten, dass das tatsächlich jetzt explodiert ist. Und da ich der war, der dann diesen Standard initiiert habe, und damit sozusagen in 2000, der wurde übrigens 2015, habe ich das mal gepostet, diesen Issue. Also 2015 April, glaube ich, oder so. Und 2017 ist das dann richtig explodiert. Dann ist dann, haben dann die Leute irgendwie ohne Ende ICOs gemacht für alles Mögliche gerade. Und es hört auch nicht auf gerade. Man hat sozusagen ungefähr so, was weiß ich, 10, 20 ICOs, 100 ICOs, keine Ahnung, pro Tag mehr.
Also und mittlerweile 10, 20 auch neue Coins pro Tag.
Ja, keine Ahnung, müsste man mal gucken, wie viele das sind. Und mittlerweile natürlich auch ganz, ganz viele Tokens, die nicht unbedingt wirklich Sinn machen. Weil natürlich das Ding ist, viele Leute sehen es, okay, da kann man viel Geld schnell mit einsammeln und es ist sehr automatisiert. Ne? Du musst ja nichts machen, als dann deine Ether an irgendeine Adresse zu schicken und dann kriegst du sofort diesen Token zurück, wenn du im richtigen Zeitraum da mitmachst und auch reinkommst. Und ja, das ist richtig explodiert und das heißt, jetzt haben wir natürlich auch Startups, die eigentlich vorher Applikationen gebaut haben, eine Web-App oder eine Telefon-Applikation, gesehen, oh wow, kann man ein ICO machen. Und dann machen die jetzt alle ICOs und erfinden irgendwelche Tokens, die irgendwie in ihrem System notwendig sind, wo natürlich die Notwendigkeit und die Funktionalität des Tokens sehr fraglich ist. Und natürlich auch die Höhe des Market Caps, die dieser Token auch haben kann, ist das sehr fraglich. Weil wenn ich ein Blockchain-Netzwerk starte, wie Ethereum, und das wird sehr populär, dann sehen wir ja, wie heute mit Ethereum, dann können das halt 100, 200 Milliarden wert sein. Wenn ich aber eine Applikation baue und da irgendwie jetzt ein Token benötigt wird auf einmal, der vorher nicht da war, überhaupt nicht, was kann denn das wert sein? Kann das eine 100 Millionen wert sein? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch in Incentive-Modelle schaffen durch diese Tokens, die vorher völlig unmöglich waren und die auf einmal neue Systeme funktionieren lassen, die vorher einfach nicht funktioniert hätten ohne einen Token. Also es geht beide Seiten und in beide Richtungen. Wir haben halt mittlerweile auch ziemlich viele Quatsch-ICOs, würde ich sagen. Und das ist jetzt vielleicht meine Schuld, also es war jetzt nicht nur ich alleine, der diesen Standard da initiiert hat, sondern viele andere auch, aber keine Ahnung, also ich fühle mich jetzt nicht schuldig.
Haben wir jetzt Peak-ICO erreicht?
Ich würde sagen, wir haben jetzt gerade Bottom-ICO erreicht. Das wird extrem explodieren. Wenn du einmal eine Möglichkeit gefunden hast, wie man Sachen machen kann, wesentlich einfacher, wesentlich schneller und wesentlich besser als vorher, dann wird doch keiner mehr zurückgehen.
Okay, das wird einfach nicht passieren. Du meinst ganz einfach, dass man verschiedenste Dinge dann über solche Technologien lösen wird, aber nicht unbedingt das jetzt...
Absolut, ja.
Aber von den Währungen her, das meine ich irgendwie.
Absolut auch. Also mit Sicherheit ist die Zukunft von irgendwelchen Währungen oder Wertgegenständen die Blockchain als Basis. Ob das jetzt die Ethereum Public Blockchain ist oder was auch immer, das ist natürlich jetzt nicht ganz klar. Ne? Also das kann beides sein. Also das wird viele mittlerweile, und ich habe natürlich viel mit Industrie zu tun und Banken und allem Möglichen, weil jeder interessiert sich dafür und ich renne da viel rum auf Konferenzen und erzähle den Leuten da eins von der Blockchain. Das nimmt viel mehr Zeit weg, als ich das gerne machen würde oder hätte. Was natürlich hier passiert ist, dass das Interesse an Blockchain an sich ganz groß ist und dass die meisten Banken heutzutage oder auch Energieunternehmen oder auch Supply Chain Unternehmen oder was auch immer alle irgendein Blockchain-Projekt am Laufen haben. Das wird nicht in der Zeitung kommen, aber die haben alle eins. Und die meisten davon benutzen Ethereum, weil das einfach die flexibelste Blockchain ist. Das heißt, die benutzen nicht Ethereum, die öffentliche Chain, sondern die starten ihr eigenes privates Ethereum-Netzwerk oder ihr Konglomerat, ihr Konsortium zwischen mehreren Unternehmen und machen dann da Testapplikationen, Testtransaktionen. Sie sind alle gerade am Ausprobieren und das ist sozusagen wie, was da unter der Haube läuft, ist um einiges größer, als was da gerade an die Öffentlichkeit kommt durch irgendwelche Artikel, die auch manchmal völlig falsch dargestellt sind. Ja. Also es ist natürlich so eine Balance zwischen Hype und dem, was wirklich kommt. Man muss natürlich verstehen, dass diese Technologie ist sehr am Anfang. Also wir sind hier gerade so ein bisschen bei einem Commodore-Computer. Aber wir haben den Computer erfunden und den gab es vorher nicht. Also wir haben jetzt einen Computer und das ist schon mal super cool, weil man kann viele coole Sachen mitmachen, aber es hat einen Commodore-Computer. Es ist halt hier kein was auch immer, Computer. Das heißt, wir müssen gerade noch diese Programme, die wir auf der Blockchain schreiben, so schreiben, wie wir damals ein Computerspiel geschrieben hätten, was mit 640k Memory da klarkommen muss. Oder irgendwie auf eine Floppy Disk passen muss. Während das in der Zukunft durchaus mal locker ein Gigabyte verbrauchen kann, das ist kein Problem. Aber wir sind halt noch da am Anfang. Das heißt, wir müssen sehr effizient sein, die Regeln müssen sehr, sehr minimal sein. Und man legt nur das auf die Blockchain, was tatsächlich auch diesen Konsensus braucht, wo man einfach diesen Trust, diesen Vertrauensfaktor auflöst dadurch. Also, ja. Ja. Vielleicht reden wir einfach mal über... das könnte endlos so weitergehen.
Ja, ja, okay. Bitcoins und ähnliche Dinge existieren ganz einfach überall und nirgends. Das Ganze ist dezentral und man kann damit viel mehr machen als Währungen. Das ist vielleicht einmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wie das jetzt genau funktioniert, werden wir in dieser Sendung nicht erklären können. Ich weiß, dass da viele drüber frustriert sind, vor allem auch, weil sie dann von deinen Ausführungen nur vielleicht 10% verstehen. Aber da kann man jetzt relativ wenig dran ändern. Deshalb vielleicht gehen wir vielleicht ganz weg ein bisschen von diesen technischen Aspekten. Ja. Eine Aussage, die mich in unserem Vorgespräch auch irgendwo fasziniert hat, war, dass dadurch Notare zum Beispiel überflüssig werden, dass letztlich irgendwo staatliche Strukturen überflüssig werden. Das klingt auf jeden Fall spannend, irgendwo auch beängstigend, aber kannst du das ein bisschen ausführen? Was meinst du da damit? Hallo?
Hörst du mich, Tarek?
Ich höre dich, ja, aber schau irgendwie, dass du da mich? Gut... Ja, ich höre dich, aber hörst du mich?
Ich höre dich gut.
Vielleicht nicht zu viel rummarschieren, schauen, dass du irgendwie guten Empfang hast. Okay.
Ja, also hörst du mich jetzt gut? Geht das jetzt?
Ja, es geht, ja. Hallo?
Okay, super. Ja, also... Deine Frage ist sozusagen, was macht das alles überflüssig, Notare und so weiter und so fort? Und die Antwort ist natürlich, theoretisch kann es alles auf der Welt überflüssig machen, was irgendein Mittelsmann gebraucht hat oder irgendeine Mittelsvertrauensbasis. Und Notare ist dann natürlich ein relativ, also was ist denn ein Notar? Das ist ja einfach eine Person, die wird da hingestellt, die hat halt irgendwie... eine Ausbildung gemacht und studiert und so weiter, ein Zertifikat bekommen vom Staat und so, dass sie jetzt ein Notar sein darf und damit vertrauen jetzt viele ihr. Das ist so ein bisschen wie, das ist so wie eine Ein-Mann-Blockchain, könnte man sagen. Wenn der da sein Stempel drauf macht, dann ist da alles korrekt gewesen. Wenn ich natürlich diese Sachen automatisieren kann, auch in der Blockchain, in Smart Contracts, dann brauche ich da keine Person mehr und es geht viel schneller. Also stell dir vor, ich möchte jetzt mein Haus verkaufen, wenn diese Landtitel, die heute im Katasteramt stehen, auf der Blockchain eingetragen wären und man diese sozusagen von einer Adresse auf die andere schicken kann, dann ist ein Hausverkauf so viel wie eine Transaktion zu machen. Kostet mich ein paar Cent, das Haus gehört jetzt jemand anders, jeder kann überprüfen, wem es jetzt gehört. Das könnte auch dann aufgeteilt werden in Tokens, man könnte auch jeder dann sehen, okay, ich habe hier ein Zehntel des Hauses oder was auch immer, ne? Und da muss ich nicht mehr zum Notar rennen, dann habe ich nicht das Problem, dass wenn der Notar brennt, dass mein Haustitel weg ist. oder dass das irgendwie ewig dauert, bis es im Katasteramt eingetragen wird und so weiter und so fort. Also das wäre natürlich ein relativ einfaches Beispiel. Und das heißt, man kann eigentlich alles, wo ein Mittelsmann heute benötigt wird, completely umgehen.
Das heißt, im Moment ist es halt so, da habe ich einige Fragen dazu, ja. Aber was du jetzt sagst, ist, anstatt jetzt ein Haus über herkömmliche Dinge zu verkaufen, könnte man sagen, die Eigentumsverhältnisse an Immobilien werden über eine Blockchain, jetzt nicht über Bitcoin, sondern über eine Blockchain, die man, über ein Token, quasi eine Coin, das man eigens dafür schafft, geregelt. Also, dieses Token, das ist quasi der allgemeine Begriff einer Coin, legt jetzt Eigentumsverhältnisse für Immobilien oder für irgendwas anderes fest. Und wenn ich diese Immobilie jetzt kaufen möchte, dann wird das, anstatt dass ich zu einem Notar gehe, der dann irgendwelche Dinge unterschreibt und Stempel und so, und das geht dann zum Katasteramt und so, nein, das wird dann ganz einfach über diese Blockchain geregelt. Ja? Das ist im Prinzip, was du sagst. Und es ist dann genauso unveränderlich, vielleicht sogar auf eine gewisse Weise unveränderlicher, als wenn das über die Behörde geht. Ja? Ist das die Aussage?
Es ist total unveränderlich, aber viel wichtiger ist, dass es für jeden transparent ist. Also ich kann jetzt natürlich, klar, könnte jetzt in Behörden gehen und dann könnte der Einsicht in dieses Grundamt gehen, aber es ist halt sehr, sehr manuell. Ne? Ich muss da irgendwo hingehen, muss anrufen, muss telefonieren, dann kriege ich da, was weiß ich, einen Brief zugeschickt. Also es ist hier sozusagen instantan. Ich kann ja einfach auf die Blockchain gucken. Dann weiß ich, wem was gehört. Das muss natürlich nicht unbedingt transparent sein, man kann das auch anders machen, aber es ist auf jeden Fall sicher. Das heißt, dem es gehört und wenn die Blockchain-Logik so funktioniert, dann kann das auch keiner andere stehlen.
Das heißt, man könnte dann, wenn man jetzt zum Beispiel eine Immobilie kauft, dann wandern ein paar, abhängig vom Preis der Immobilie, aber so eine normale Wohnung oder so, dann wandern ein paar tausend Euro zum Notar. Der tut dafür nichts anderes, als dass er irgendwo seinen Stempel drauf gibt und nickt. Ja, das, im Prinzip ist das so.
Und das Dukument bei sich zu Hause da in den Aktenschrank gestellt.
Ja, genau.
Aber
und das im Prinzip, sagst du, könnte man eigentlich noch viel besser und transparenter und tatsächlich unabänderlich über eine Blockchain regeln. Das heißt,
sehr einfach sogar, ja.
Den Notar könnte man abschaffen, aber den Staat doch nicht.
Also der Notar müsste sein Businessmodell ändern, er könnte eine andere Funktionalität übernehmen.
Den brauchst du dann nicht mehr.
Das ist aber...
Den brauchst du
dann
nicht mehr,
Punkt. Also,
aber den Staat wirst du...
Es gibt noch andere Funktionalitäten, die er übernehmen könnte. Also es gibt noch viele, viele andere Sachen, die er machen könnte. Er könnte sozusagen
Sachen... In dem Fall braucht man ihn nicht mehr und also der Kauf einer Immobilie wird ein bisschen billiger. Ja. Aber den Staat wirst du also nicht los. Denn wenn jetzt dann irgendwer sagt, es ist mir scheißegal, was auf dieser Blockchain steht, ich hau dich jetzt da aus deiner Wohnung raus und zieh da ein, dann brauchst du ja jemanden, der das Recht, das durch die Blockchain definiert wird, durchsetzt. Also ich stimme mit dir überein, dass man den Notar seine Rolle zumindest stark zurückdrängen könnte und vielleicht die Rolle anderer derartiger Institutionen. Aber die Rechtssicherheit wird dadurch überhaupt nicht gegeben.
Also es kommt wirklich darauf an, in welchem Zeitraum wir sprechen und was für einen gesellschaftlichen Zyklus die Gesellschaft durchlaufen wird. Auf der einen Seite, wenn diese Sachen auf der Blockchain passieren und umso mehr Sachen auf die Blockchain kommen, umso mehr wird die Blockchain eine höhere Macht als der Staat haben. Weil wenn jetzt zum Beispiel das Geld da transferiert wurde und da kommt keiner an den Private Key ran, dann interessiert das die Blockchain nicht, was der Staat sagt, egal wie viel Macht der durchsetzen möchte, weil es ist ein dezentrales Netzwerk. Er müsste ja zu jedem kommen und jedem seinen Computer aus- und anschalten und neu installieren.
Kommen wir mal vom Netzwerk runter.
Zu verändern.
Kommen wir mal vom Netzwerk runter. Ich rede jetzt davon, das Recht durchzusetzen. Und zwar jetzt nicht auf der Blockchain, sondern in der richtigen physischen Welt. Noch einmal das Beispiel. Jemand kauft ein Haus, das Ganze wird über die Blockchain abgehandelt, geht sehr schnell, geht transparent, ist wunderbar, ist wirklich eine gute Sache. Und vor allem billiger. Wobei, Transfergebühren von Bitcoin und so, die steigen inzwischen auch ins Astronomische. Aber egal, theoretisch kann es viel billiger gehen. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, ist mir wurscht, was auf deiner Blockchain oder auf irgendeiner Blockchain steht, ich schmeiß dich jetzt aus deiner Wohnung und zieh dort ein. Oder ich schmeiß dich aus deinem Haus und zieh dort ein. Oder ich nehme dir dein Auto weg und so, ja. Dann brauchst du den Staat. Oder dann brauchst du eine Struktur, die diese Rolle übernimmt.
Also Tarek, du gehst jetzt gerade sehr von was jetzt ist und dann bauen wir mal hier die Blockchain in die eine Komponente ein und dann geht das so nicht oder geht doch. Also so kann man das ja nicht sehen. Wir müssen ja hier gucken, wo geht die Gesellschaft hin und was wird diese Technologie für einen Effekt haben. Also mein Auto kann keiner klauen, wenn das Auto nur auf die Blockchain hört. Also wenn das Auto mit einem Smartcontract redet und nur zu dem Besitzer aufgeht, dann macht es doch auch nur das. Und man kann die Sachen auch hardwaretechnisch und softwaretechnisch genauso bauen, dass es auch nicht anders geht. Klar, wenn wir jetzt heute die Blockchain...
Moment. Du hast jetzt angefangen... Der Anfang deines Arguments war interessant. Ja. Die Gesellschaft, so wie sie jetzt funktioniert, da würde das nicht funktionieren. Ja. Und da sind wir beide überein, weil man braucht jemanden, der das Recht durchsetzt. Aber die Lösung ist doch nicht, dass dann halt auch das Türschloss des Autos über Blockchain funktioniert, weil dann nimmt der dir halt irgendwas anderes weg. Dann irgendwann nimmt er da dein Private Key weg. Ja. Und was machst du dann?
Also es gibt natürlich immer noch physische Gewalt, die man im Staat durchsetzen kann, aber wenn sich das Bewusstsein der Menschen ändert, weil einfach die Erwartungshaltung und dem Sachen, dem wir vertrauen, sich ändert, dann wird der Staat an sich sich auch komplett verändern. Also von sozusagen so rein Systeme von innen aufmischen. Das wird hier passieren. Also natürlich, klar, von der alten Denkweise her, wo der Staat noch die Macht hat und so. Also ich sehe den Staat so, der Staat ist ein Service Provider. Er ist eigentlich nur da, um eine größere Gruppe von Menschen zu organisieren. Und das macht er ganz okay, der baut da Straßen und baut diese und diese und diese Sachen, da gibt es ein bisschen Abstimmen und so weiter und so fort. Aber wenn du viele von diesen Funktionen automatisieren kannst, und das wird in der Zukunft passieren, dann wird der Staat immer kleiner und kleiner und die Macht und das, was er wirklich entscheiden muss, wird auch immer kleiner. Vielleicht wird er sich nochmal aufbegehren und aber irgendwann mal wird sich das sehr, sehr minimieren. Und man könnte das auch extrem basisdemokratisch machen. Also man könnte eine Art Liquid Democracy einführen auf der Blockchain. Also es gibt schon sehr interessante Gedanken und es gibt sehr viele Projekte, die in diese Richtung gehen. Es gibt Bitnation, wie es auch immer heißt. Es gibt ziemlich viele, die sich damit beschäftigen, wie kann man so Regeln auf der Blockchain ausführen.
Okay, und die Verbindung bricht.
Theoretisch gesprochen könntest du das alles machen.
Ja. Fabian, die Verbindung bricht dazwischen immer wieder ab. Bitte schau, dass du da irgendwie guten Empfang mit deinem Wi-Fi hast. Es war am Anfang schon viel besser.
Gib mir eine Sekunde.
Das ist halt die Technik, ne? Also das gute alte Internet, die Basis von all dem, von dem wir heute reden.
Ja, so hoffentlich ist es jetzt besser.
Ja, ich hoffe auch. Du sagst es eben selbst, es ist eine Bewusstseinsgeschichte. Ja? Und die Hoffnung, die jetzt in eurer Community existiert, ist, dass irgendwann diese Idee der Blockchain so um sich greift, dass sie auch anfängt, diese gewachsenen Strukturen, die eben so gewachsen sind, weil es nicht anders ging, aufgeweicht werden und wir einfach sehen, es geht ja eigentlich auch anders.
Also ich würde es eher so sagen, das ist nicht die Hoffnung dieser Community, sondern das ist, wenn man weiß, dass man es so machen kann und es so funktioniert, dann ist das sozusagen eine eindeutige Sache, dass es in diese Richtung gehen wird. Wenn du zum Beispiel, also wenn du jetzt ein Auto hast, ne, und du kannst einfach mal Auto fahren, anstatt da zu laufen, also klar können da Leute noch sagen, hey, ich laufe lieber und das will ich mich nicht ändern und ich will lieber laufen, bla bla bla. Irgendwann werden trotzdem alle Auto fahren, weil es einfach effizienter ist. Das heißt, es ist einfach sozusagen ein natürlicher Prozess, dass diese Transition sozusagen stattfinden wird. Und das Schöne an dieser Technologie ist, dass sie von niemandem abhängt. Diese Technologie existiert, weil Leute sie laufen lassen. Wenn du eine Blockchain laufen lässt, dann ist die einfach da. Also klar, Staaten können sich da aufbäumen, können sich versuchen gegen zu verhindern, aber sie profitieren ja auch extrem selbst von den ganzen neuen Möglichkeiten, die hier stattfinden und die man hier machen kann. Und die werden das eigentlich eher integrieren, als es zu verhindern. Aber schlussendlich wird das wie eine Art Myzel einfach alles durchdringen und da wird auch keiner was gegen machen können. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Weil wenn du eine Methode hast, die einfach besser funktioniert als das vorherige, warum dann nicht, also gibt's gar keinen Grund, das nicht zu benutzen. Also du sitzt ja auch nicht heutzutage noch da und machst dein Essen hier auf dem Steinfeuer.
Ja, also hast du einen Ofen. Also. Ich verwende kein Auto, ich verwende hauptsächlich öffentliche Mittel und nur wenn es sein muss, baue ich mir halt ein Auto aus. Also, aber Gott, ich will jetzt dein Beispiel nicht zerstören, aber es ist halt nicht so einfach, glaube ich.
Ja.
Aber, es kommt immer ein Aber von mir. Trotzdem, es ist halt ziemlich weiter Weg von hier nach dort und wenn der Staat verliert natürlich eigentlich an Einfluss, denn es ist, der Staat lebt von Zentralismus. Ne? Ich glaube auch, dass jede Revolution im Endeffekt irgendwo von einem zentralen Impuls ausgeht, ja, weshalb ich auch jetzt die Sendung die dezentrale Revolution genannt habe, weil das ist schon was Neues, verstehe mich nicht falsch, ich finde die grundlegende Idee von Bitcoin, von Block, also die grundlegende Idee dieser Konsenstechnologie, wie ich es lieber nenne, weil man dann nicht so sehr jetzt auf diesen Münzen, auf diesen digitalen sich verhaftet, die finde ich absolut großartig. Und dieser Punkt, das dauert ein bisschen, bis das einsickert und vielleicht tragen wir durch diese Sendung dazu bei, dass es bei manchen, die sie sich anhören, ein bisschen einsickert. Diese Fähigkeit, diese Möglichkeit, einen Konsens, einen Vertrag zu schaffen, der nicht änderbar ist. Er ist änderbar, aber ich meine, auf das möchte ich jetzt nicht eingehen, da gibt es eben diesen, da gibt es Attacken, wo man mehr als die Hälfte der Rechenleistung des gesamten Netzes haben möchte und dann kann man im eingeschränkten Maße auch Double Spenden, also könnte man eine Coin zweimal ausgeben und solche Dinge. Aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und zumindest glaube ich das, weil ich habe es jetzt, aber du gibst mir da recht, glaube ich, ne, dass das sehr schwierig ist und du kennst dich ja um einiges besser aus. Dadurch muss man keiner zentralen Stelle mehr vertrauen. Und das ist, also wenn ich jetzt heute Geld überweise, ja, dann überweise ich das nicht von mir an dich, sondern ich verweise es zur Bank und die Bank checkt es dann und überweist es dann an dich. Und wir müssen beide dieser zentralen Stelle, also dieser Bank in dem Fall, vertrauen. Ja? Aber wenn ich jetzt dir einen 10-Euro-Schein gebe, ja, dann wirst du damit nicht zur Bank rennen und ihn von der Bank überprüfen lassen und dann austauschen lassen gegen einen neuen 10-Euro-Schein, sondern du wirst den von mir akzeptieren. Ja? Und das ist für mich Bitcoin. Ja? Bitcoin ist wie Papiergeld, wie Cash, aber im Netz. Durch Kryptographie.
Genau, so ungefähr. Also,
ja, durch Proof of Work und so weiter sichergestellt, ist es so wie ein Geldschein, den ich dir gebe. Ja? Und wenn man sich überlegt, wie zentral für uns Geld ist, ja, also es funktioniert leider einfach alles nur mehr über Geld und Geld bestimmt leider da auch sehr viel und die das Geld kontrollieren, bestimmen sehr, sehr, sehr viel. Viel zu viel.
Ja, das ist ein okay, und in dem Fall hast du ja aber, in dem Fall ist es ja interessant. Du hast ja hier, wer kontrolliert denn hier das Geld? Also wer kontrolliert denn hier die Bitcoin-Herausgabe? Das Protokoll. Das ist sehr vorhersehbar. Jeder kann genau wissen, wie viele Coins gibt es wann. Und jeder weiß, wenn nicht alle jetzt sagen, das wollen wir anders haben, dann wird das auch weiterhin so bleiben. Das ist ja eine komplett andere Denke, als das überhaupt bis jetzt je möglich war. Und viel interessanter, als zu denken, okay, wie war das denn die ganze Zeit und was ist denn hier das und das und hat, was spielt Geld und so weiter für eine Rolle, ist doch eher, was kann ich denn mit so einem neuen Werkzeug tun? Ich kann ja komplette Communities kreieren, die sich komplett autonom entwickeln und ihr eigenes Geld, ihr eigenes Reputationssystem und ein ganz eigenes Verhalten haben und es gibt da eigentlich niemand, der da was dran ändern kann, außer man geht halt rein und killt alle oder verbietet irgendwie dies, was auch immer. Ne? Aber es gibt komplett neue Möglichkeiten, wie Menschen miteinander interagieren können, auf einer komplett globalen Ebene, die so einfach nicht da war, wenn es da nicht irgendwie eine große Institution gab, die da hingegangen ist und gesagt hat, hey, hier, jetzt kriegt ihr alle hier einen Papierschein, da ist eine Nummer drauf. Schon allein der Gedanke, was Geld ist, ist ja absolut lächerlich. Also du hast da ein Papier mit einer Zahl drauf in der Hand, dann gehst du da hin und gibst denen das. Und die geben dir breitwillig da Technologie und Essen und alles für ein Papier mit einer Zahl. Also
ja gut, aber dasselbe Argument kann ich bei Bitcoin auch anbringen. Ich gebe dem einen Hashcode und der gibt mir dafür ein Auto, ein Haus und eine Yacht.
Also genau. Das ist aber das Interessante dabei. Ist, wenn wir uns das mal wirklich bewusst werden, was eigentlich Geld tatsächlich ist, es ist eine reine Repräsentation von Vertrauen, dann wird erstmal klar, warum Cryptocurrencies oder irgendwelche digitalen Werte überhaupt einen Wert haben. Oder warum Leute einem World of Warcraft Player so viel Wert beimessen, wenn sie da jetzt Stunden und Stunden lang gearbeitet haben, um den sozusagen herzustellen. Das ist noch viel, viel interessanter, wenn World of Warcraft Character nicht hier von einer Firma, nämlich Bethesda Softworks oder was das auch immer das ist, da ist eine andere, glaube ich, aber bereitgestellt werden, sondern wenn das in einem System existiert, was selbst nicht zerstört werden kann, wenn nicht alle einfach das ausschalten.
Ja, aber Moment,
also dann hat Moment. Diese digitale Sache einen ganz anderen Wert. Ne?
Jemand hat da sehr interessante Zeile gepostet. Okay, schreibt, ja. Immobilienbörse gehackt, obdachlos. Es gibt doch immer wieder die Probleme, dass irgendeine dieser Börsen gehackt wird und dann gehen plötzlich, und inzwischen sind das ja letztens ist da irgend so eine Popelcoin gehackt worden, eine Börse dafür, und da waren plötzlich 400 Millionen Dollar weg. Ja, das ist ja
inzwischen also das ist inzwischen in
Dimensionen, die also mind-boggling sind. Also,
natürlich, aber da muss man zwei Sachen unterscheiden.
Ich bin noch nicht fertig, warte. Okay. Aber, und jetzt ist doch da, dass Problem, wenn wir jetzt das alles, wenn jetzt dann nicht mehr der Notar seinen Aktenschrank hat, wo meine Besitzverhältnisse festgeschrieben sind, sondern dass er auf irgendeinem Rechner liegt und nur dort und der wird gehackt, dann habe ich ein ganz anderes Problem.
Aber das ist genau hier der Unterschied. Natürlich, klar, diese Möglichkeit besteht, aber eine Handelsplattform gehackt hat nichts mit der Blockchain zu tun. Das ist wie eBay gehackt werden. Das ist eine Handelsplattform, die verwaltet das Geld für einen Haufen anderer Leute. Wie als würden alle denen ihr Bargeld gegeben haben und jetzt ist da einer rein in das Geschäft und hat das alles rausgeholt.
Ja.
In der Zukunft wird das alles dezentral sein. Das heißt, das Bargeld wird nie an einen Ort gesammelt, um überhaupt Handel stattzufinden. Also jetzt gerade gibt es die Entwicklung von dezentralen Exchanges. Das heißt, ich kann diesen Handel machen, aber in einer Form, wo das Geld nie an einem Ort zentriert wird. Das heißt, es gibt keinen Punkt, den ich hacken kann. Mhm. Die Blockchain an sich oder Bitcoin wurde noch nicht gehackt. Auch Ethereum wurde noch nicht gehackt. Mhm. Vielleicht ein Code, der darauf programmiert wurde, wie die DAO oder Bitcoin, wurde, glaube ich, hatte einmal einen Fehler in irgendeinem 2011 oder so, keine Ahnung. Es gab natürlich Angriffe auf das Netzwerk. Es ist sozusagen, das nennt sich ein Public Permissionless Network, also ein öffentliches, freizügiges Netzwerk. Das heißt, jeder kann da einfach mitmachen und machen, was er will. Du kannst da Transaktionen schicken, das versuchen anzugreifen und was auch immer. Und das passiert auch die ganze Zeit. Und es gab auch ohne Ende Angriffsversuche auf Ethereum und Bitcoin schon. Aber die unterliegende Technologie wurde bis jetzt noch nicht gehackt. Wenn da eine Handelsplattform hochgeht, dann ist das so, wie es irgendwie wurde in die Bank eingebrochen. Aber wenn diese Bank irgendwann dezentralisiert ist, weil das diese Technologie möglich macht, dann gibt es da keine Bank mehr, wo du hingehen kannst. Dann müsstest du wirklich zu jedem Einzelnen nach Hause gehen, um den da anzugreifen. Das sind völlig unterschiedliche Szenarien und das ist, was diese Technologie eigentlich erst erlaubt. Und du hattest noch einen anderen Punkt angesprochen, auf den ich antworten wollte. Das Erste, was du gesagt hast, ist mir jetzt entfallen. Was war das nochmal?
Es ging ursprünglich um Börse gehackt, obdachlos. Ne? Also da ging es ganz einfach um die Sache, dass man eben, wenn das nur dort festgelegt ist, dass man, solange das eben noch zentral ist, und zu einem großen Teil ist es
dann das. Ist es ein Problem, ja.
Dann ist es ein Problem. Gut, also wenn man das dann dezentralisiert, auch das Halten dieser Tokens, dieser Coins, dann würde man das lösen, aber dann hat man halt das Problem, dass dann halt die Privatrechner gehackt werden. Und dann wird mein Privatrechner gehackt und dann bin ich obdachlos.
Aber das Interessante ist ja, diese Technologie erlaubt ja unendliche neue Variationen, wie du Geld und halten kannst oder wie du Werte halten kannst. Du kannst das so machen, dass es wird nicht von einem Public Key oder einem Private Key gehalten oder einer Person. Das nennt sich Multisig, Multisignature. Das heißt, es ist verteilt auf mehrere Personen. Das kann auch so gemacht werden, dass das wird nicht, wenn jemand versucht, darauf zuzugreifen, dann gibt es ja irgendwie einen Tag-Delay und da kann erstmal nichts machen, bis dieser Tag vorbei ist und in der Zeit kann irgendwie deine Mutti da irgendwie was machen oder was auch immer. Man kann sich alles ausdenken. was auch nur denkbar ist.
Und man kann ganz viele Fehler machen dabei. Ne? Je mehr man sich ausdenkt, je mehr Features man dann einbaut, dann kann irgendein Feature nicht ganz durchdacht sein und schon hat die Mami gerade dein Haus verschenkt. Ne?
Also, klar, aber das ist ja beim Internet ja auch der Fall gewesen. Ja. Das wäre aber nicht der Grund gewesen, warum man das Internet damals ausgeschaltet hätte.
Nein, also
das
sag ich
klar
nicht.
Können Haufen, sag ich nicht. Klar können Haufen Fehler passieren, aber das ist ja nicht ein Grund, es nicht zu machen. Also klar, das ist natürlich alles recht. Am Anfang. Ne? Also und es ist ja auch nicht unsicher. Also, und jeder, der im Crypto-Space sich bewegt, sollte sich bewusst sein, dass er alles verlieren kann, wenn er nicht weiß, wie er damit umgeht. Und auch im Crypto-Space sind wesentlich größere Sachen oder wesentlich mehr Sachen mittlerweile passiert als die DAO, also die DAO.
Ja, ja, ne? Es sind insgesamt 4 Millionen Bitcoins nicht mehr referenzierbar. Das heißt, die sind entweder auf irgendeiner Festplatte gewesen, die dann eingegangen ist und da gab es kein Backup, oder Leute haben überhaupt den Computer verkauft und ganz vergessen, dass da was
das ist. Aber, ja,
und der nächste hat drüber formatiert. Das heißt, das sind Bitcoins, 4 Millionen. Es gibt im Moment 16 Millionen, es kann nie mehr als 20 Millionen geben und ein Viertel davon ist flöten gegangen. Das nenne ich einmal Deflation, hm?
Ja, genau, dann wird halt einfach die Deflation ein bisschen höher. Und ich meine, das ist genau die Verantwortung. Also kannst du auch sagen, ey, wir haben jetzt irgendwie, was weiß ich, 100.000 Banknoten gedruckt und irgendwie 20% davon haben die Leute einfach aus Versehen verloren oder verbrannt oder ist in einem Autounfall hochgegangen. Passiert, ne? Was soll man machen? Also
deshalb ist es ja zum Beispiel unter Strafe, man darf keine Geldscheine vernichten. Das ist genau aus dem Grund. Ne?
Ja. Das klingt echt lächerlich. Habe ich schon mal gemacht, also.
Ja, das ist, steht unter Strafe. Also wenn du einen Geldschein verbrennst, kannst du dafür...
Das ging ja gut.
Ja, ist so. Und es ist also zumindest in Österreich. Aber das ist aus demselben Grund, ne? weil man sonst ja eine Deflation auslösen könnte. Ne?
Man wird ja hier als einzelner Bürger tatsächlich an der Geldwertschöpfung manipulieren. Mein Gott,
ja,
das klingt wie eine schlimme Sache.
Und wer jetzt hier eine Frage hat oder, ja, wie gesagt, eine Frage, auf die ich gleich komme oder was ganz was anderes wissen möchte, der soll jetzt bitte einfach anrufen. Also wir haben hier einen, wie man hoffentlich hört, Experten in Sachen, und ich sage, und das passiert. Sven Pohl, der war schon mal bei mir zu Gast und jetzt ist er on air. Hallo Sven.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo Svenja.
Ah, ihr kennt euch. Ah ja, ihr kennt euch.
Nee, ich kenne ihn nicht.
Also du kennst ihn nicht. Okay.
Jetzt kenne ich ihn nicht.
Jetzt kennst du ihn. Hallo Sven.
Mein Mikro erstmal. Kann mich jeder verstehen?
Ja, wir können dich verstehen.
Mhm. Auszeichnen. Also danke, dass das jetzt geklappt hat. Vielleicht ein paar einleitende Sätze. Also toll, dass das überhaupt geklappt hat, dass ihr zusammengekommen seid, jetzt dieses unglaublich spannende Thema bespricht. Für mich ist Blockchain bedeutungsvoller als seinerzeit die Erfindung des Internets, weil wir erstmals die Möglichkeit haben, nicht nur Informationen zu transferieren, sondern tatsächlich auch Besitz und Eigentum. Und das verändert meiner Meinung nach alles, weil die Dezentralisierung von Aktien, von Token, von Besitztümern, digitale Identitäten.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, richtig. Ja. Auch daran arbeitest du ja, Fabian, ne? Und vor allem jetzt im Moment gerade. Ne?
Ja, darüber habt ihr leider
überhaupt Identität, nicht. Ja.
Ja. Mhm. Und das ist halt so, die Welt besteht aus Betrügern und wir brauchen ein Werkzeug, was halt diese Unzerstörbarkeit der Blockchain mit sich bringt, um eben Fairness, transparent und auch ein bisschen ein Stück weit, denke ich mal, die Eigenverantwortlichkeit wieder in die Hände der einzelnen der Menschen zu geben und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, von dieser tollen Technologie zu partizipieren, ja, die eben nicht mehr enteignet werden kann und kein Vertrauen irgendeiner zentralen Instanz braucht. Und ja, also es ist ein total spannendes, tolles Thema.
Sie kann nicht enteignet werden, das stimmt nicht, ne? Weil die ganzen Hacks zeigen ja, dass sie sehr wohl enteignet werden kann. Sie kann
aber wie gesagt, das hat nichts mit der dezentralen Technologie zu tun. Das muss man wirklich unterscheiden.
Ja, aber im Endeffekt ist es dasselbe. Ob ich jetzt wegen der dezentralen Technologie enteignet werde oder weil meine Börse gehackt wird, ist da für mich im Endeffekt als User kein Unterschied.
Nicht ganz, weil, wie gesagt, also die Technologie, über die wir reden, Blockchain und die Dezentralisierung, die hier stattfindet, das ist ja noch nicht fertig. Man kann ja nicht sagen, okay, hier, wow, dein Auto ist hier gegen die Wand gefahren, weil irgendwie die Lenkungsstange nicht perfekt war. Man kann nicht daran diese Technologie messen. Die Idee ist, alles zu dezentralisieren und daran wird gearbeitet. Ja. Dass das noch nicht perfekt ist und dass wir bis jetzt dezentrale Handelsplattformen noch haben, ist einfach nur eine Transition. Also das ist einfach ein Übergangswerkzeug. Das, und daran irgendwie die Technologie zu messen, ist nicht fair. Ne? Was ich ganz gut finde, Sven, was du sagst, ist, und das ist ein ziemlich... Ah, jetzt ist mir gerade entfallen, Mann. Genau in dem Moment, wo ich überleid war. Sven, erzähl mal weiter und dann fällt es mir wieder
an. Vielleicht, also ich habe über Eigenverantwortlichkeit gesprochen, über Transparenz, die Unzerstörbarkeit. Seit den Pyramiden von Ägypten gibt
jetzt
es ja nichts,
wieder ein. Ja.
Was
also, das ist natürlich gegeben, also das ist sozusagen abhängig davon, ob jetzt die Sonne nicht eine Eruption macht oder Computer noch existieren, gehe ich mal stark davon aus. Aber das Interessante ist, und natürlich Software-Upgrades und Entwicklung der Technologie werden die Sachen natürlich über Zeitraum verändern, aber das Interessante ist, es erlaubt uns eigentlich zum ersten Mal, die Gesellschaft zu gamifyen. Und zwar ist ja nichts anderes, also Regeln in der Gesellschaft ist nichts anderes als ein Computerspiel, ne? Ich habe hier Regeln, die hat einer gesetzt und die werden hier eingehalten. Wenn nicht, passiert das. Wenn das, passiert das. Und ich habe einen Vorteil, wenn ich das mache. Aber das kann man auf einmal programmieren. Und damit kann man bestimmte Sachen von vornherein unterbinden oder encouragen. Was ist das deutsche Wort dafür?
Befürworten, also unterstützen.
Motivieren. Also motivieren, genau. Das ist so das Wort. Also man kann sozusagen bestimmte Effekte oder bestimmte Verhaltensweisen motivieren, weil einfach nur das irgendwie dem egoistischen Menschen jetzt einen Sinn macht oder einen Vorteil bringt. Das heißt, man muss nicht das Ego ausschalten, sondern man kann das Ego durch diese Technologie lenken. Und das ist eine super Sache. Und man muss sich mal ganz genau überlegen, was die Blockchain eigentlich ist. Diese Blockchain und der Token ist ein Spiel, ein Computer, so ein Spiel, ne? Der Miner, der dort mined, also der macht nichts anderes als kauft sich teure Hardware mittlerweile, braucht teure Hardware, der stellt die sich hin, schaltet die an, und dann versucht er da, diese Hashes zu finden. Und umso schneller der die findet, umso mehr teure Hardware der hat, umso wahrscheinlicher findet er die. Das heißt, er will eigentlich nur Geld machen. Er ist total wurscht, was die Blockchain macht. Der ist auch kein Altruist oder irgendwas, sondern er will einfach nur haben Geld machen. Umso mehr Hardware, umso schneller er die kriegt, umso mehr macht er Geld.
Bist du ein Altruist?
Stabilisiert Konsens.
Fabian, würdest du dich
als Altruist... Würde ich schon sagen, weil mit all dieser Hardware, mit all diesen Sachen, die ich so mache, alles Open Source und alles for free und so weiter, so, würde ich das schon sagen. Natürlich ist es jetzt nicht unvorteilhaft für mich, aber das hat sich so ergeben in der Zeit, ne? Aber der Punkt ist hier, der die Blockchain benutzt, den sein einziges Interesse ist in dem Fall nicht hier, ich möchte jetzt irgendwie diesen Token viel Wert geben, damit der Miner reich wird, sondern ich möchte die Blockchain benutzen, weil da kann ich diese coole App aufrufen, ich kann mein Geld verwalten oder ich kann hier mal das Gesparte von meiner Familie verteilen zwischen allen und über einen Zeitraum oder was auch immer. Ne? Ich habe irgendwelche Funktionalität. Darum benutze ich die Blockchain. Ich muss dafür diesen Token benutzen, aus dem einfachen Grund, dass wenn ich es nicht tue, also wenn diesen Token nicht geben würde, dann könnte ja jeder die Blockchain unendlich benutzen und könnte diese Computermaschine für immer laufen lassen, ohne dass, also sozusagen, dass das ganze Netzwerk sozusagen lahmlegen. Ne? Das heißt, man muss dafür bezahlen, damit es für mich das Netzwerk anzugreifen, also das Netzwerk zu spammen, etwas kostet. Das heißt, mein Interesse ist nur, das Netzwerk zu benutzen. Dafür muss ich halt diesen Token benutzen, weil da ist die Spam-Schutz dieses Netzwerks. Das wiederum kreiert einen Wert des Tokens für den Miner. Und der Miner denkt nicht, oh, ich mache hier das schöne Netzwerk für alle, damit die alle tolle Sachen machen können, sondern der macht das einfach nur aus dem Eigeninteresse. Das heißt, du hast diese völlig gegensätzlichen Incentives, die hier bestehen, aber die durch diese Technologie so schön verstrickt werden, dass es diese selbst beschleunigende Perpetuum mobile Maschine kreiert. Das ist wie eine Free Energy Machine in Technology, ne? Könnte man so
sagen. Darf ich noch mal kurz einhaken? Was ein bisschen kurz gekommen ist, meiner Meinung nach, ist in der Einführung so ein bisschen deine Rolle in dem Spiel. Also ich finde das unglaublich, Fabian, du sagst so ganz nebenbei, du hast den ERC-20 mitdefiniert, ja. Also das klingt für mich so, als ob ein Chemiker sagt, ich habe neulich LSD synthetisiert als Erster, ja. Also das ist unglaublich. Muss ich immer überlegen,
welche Auswirkungen sind durchaus ähnlich, ja. Es sind alle auf dem ICO-Trip.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Der Petro, ja, also der ja auch von Venezuela quasi als erste staatliche Währung, ja, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Aber wird auch erstmal
E24-Token
sein, ja. Also du schaffst dann gerade mit eine Weltwährung, ja, also muss man so sagen. Oder halt die Möglichkeiten, die ich sag mal, lass mal die Marktkapitalisierung jetzt auf 5 Billionen gehen, ja, das ist durchaus möglich in den nächsten Jahren oder vielleicht auch dieses Jahr.
Was von Petro, oder was?
Ich kann es nicht ausschließen bei Blockchain.
Also 5 Billionen in Deutsch ist ja 5 Trillionen. Okay.
Aha. Ja, ich hätte nur ein kurzes Anliegen, weil ich gerade wirklich an der Quelle sitze und auch nicht weiß, ob du mir außerhalb so eines Interviews jemals eine E-Mail beantworten könntest bei deinen ganzen Projekten. Ich hätte auch 1000 Fragen, also ob du den Vitalik persönlich kennst, was du von ihm hältst, ob du weißt, wer Satoshi Nakamoto ist.
Ja, genau. Hast du schon getroffen, ne? Hast du ihn getroffen?
Ja. Okay, Vitalik, natürlich kenne ich Vitalik persönlich. Also ich meine, ich arbeite in der Foundation seit 3 Jahren. Also Vitalik ist ein Nerd, der manchmal auch ein bisschen sozial seltsam ist, weil er natürlich ein krasser Nerd ist, aber er ist sehr schlau und er ist eigentlich einer, der es immer sehr gute Ideen hat. Ja, und die Sachen, die er macht und die er dazu beiträgt, das ist immer so, er hält sich aus den Konflikten raus, wenn es irgendwelche gibt, aber kommt dann immer am Ende mit einer Idee und die finden dann immer alle ganz, also die macht dann immer Sinn. Also er ist eine sehr weise Person in einer Art und Weise. Und das finde ich echt gut an ihm. Ansonsten persönlich ist er relativ awkward, könnte man sagen.
Wird er mal Man of the Year? Kommt er mal aufs Times-Cover?
Mit seinem Einhorn-Tiefer? Mit Sicherheit, aber der Unterschied zwischen Hype und was Menschen denken, was etwas ist und was die Realität ist, ist nicht immer das Gleiche.
Aber
auch mit diesen ERC 20, natürlich hat das jetzt einen großen Effekt gehabt, aber das ist nicht die Arbeit von nur mir allein. Also Vitalik hat den initialen Draft gemacht, ich habe das sozusagen gedacht, okay, wir müssen das ein bisschen mehr standardisieren und formalisieren und habe das sozusagen vorgeschlagen und dann gab es da einen Haufen Leute, Entwickler aus der Community, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, die da alle rumdiskutiert haben und Leute haben das dann einfach übernommen. Das hat jetzt nicht viel mit mir als Person zu tun und das war tatsächlich auch, klar, habe ich da natürlich mitgeholfen und das so initiiert, aber ich meine, das ist die wenigste Arbeit, die ich in diesem ganzen Space getan habe, dieses Ding da zu publishen und ein bisschen rumzureden. Also das ist relativ minimal. Also da bin ich unter den Entwicklern eher bekannt für die Arbeit, die ich tatsächlich gemacht habe, ne? Und die Sachen, die ich tatsächlich gebaut habe. Und am Ende, das ist schon wirklich ein bisschen kurz gekommen, vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz so ein paar Sachen sagen über mich. Ich arbeite als Webentwickler, habe ich begonnen, eigentlich habe ich Mediengestaltung studiert, habe mir Programmieren selber beigebracht, Webseiten gebaut und so, sicherlich auch so in der Zeit, wie das Tarek gemacht hat und so, nur Tarek ist ein bisschen älter, habe dann JavaScript, also am Ende habe ich einfach mal PHP programmiert, dann irgendwann JavaScript und so weiter und so fort, habe mal ein Buch geschrieben über Meteor.js, das ist so ein JavaScript-Framework, habe dann in Berlin gearbeitet, habe mich für Bitcoin interessiert. Irgendwann bin ich zu Ethereum gekommen, weil ich mich einfach schon die ganze Zeit dafür interessiert habe, wollte bei dem Space mitmachen und bin eigentlich in die Foundation reingekommen zu dem Zeitpunkt, wo die gerade gestartet haben, das Netzwerk war noch nicht gestartet und die haben sozusagen sich hauptsächlich darauf fokussiert, diese Low-Level, also diese Knotenpunkte zu entwickeln und die Software dafür. Und ich habe sozusagen gesagt, okay, hier, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir irgendwie hier auch User-Facings, also Benutzer-Software bauen und Benutzeroberflächen und ein bisschen zeigen, was man eigentlich mit machen kann. Und ich habe irgendwie gemerkt, macht hier gerade keiner. Die hatten dann Geld und dann bin ich dazugekommen, konnte mir sozusagen Gehalt bezahlen. Ich habe auch eine Familie, übrigens meine Frau kommt aus Venezuela. Es ist interessant, dass du den Petro ansprichst, aber also kann ich auch was dazu sagen, aber der Punkt ist sozusagen, ich habe dann initial erstmal eine Whisper, eine Chat-Applikation gebaut, die benutzt ein Protokoll, was immer noch nicht wirklich released ist, aber das kommt bald. Das benutzt sozusagen ein Chat-Protokoll, was so gebaut ist, dass du Messages schicken kannst, also du kannst sie sozusagen broadcasten, ohne dass du am Ende gucken kannst, von wem die kamen. Das heißt, tatsächlich kannst du sozusagen Whistleblowing damit möglich machen. Ne? Also ich kann sozusagen Sachen, ZK-Snarks, das ist nochmal eine andere Geschichte, das haben andere gemacht, aber Whisper ist erlaubt, ich kann sozusagen Informationen ins Internet geben, ohne dass irgendeiner nachvollziehen kann, wo es herkam. Und Und noch andere Möglichkeiten, also Encrypted Messaging und so weiter und so fort. Da habe ich so eine Chat-App gebaut damals, dann habe ich das Ethereum-Wallet gebaut. Das war so das erste Wallet, was von der Foundation kam, also die Brieftasche, die man benutzt, um Ether hin und her zu schicken, um Smart Contracts auszuführen, so ein bisschen damit rumzuspielen. Und die sah ganz gut aus, glaube ich, weil zu dem Zeitpunkt sah alles ziemlich hässlich aus. Und Bitcoin Wallet war auch ziemlich hässlich und so. Das war dann das war ganz entsetzlich. Cool.
Also ja. Im Jahr 2010 war es einfach nerdiger geht's nicht.
Ja, genau. Das war auch auch mein Anspruch, das ein bisschen schicker und cooler zu machen. Und das wurde alles sozusagen initiiert von dem Alexander van der Sande. Das ist der die Idee vom Mist-Browser hatte. Der Mist-Browser ist sozusagen, hey, wir machen hier einen Browser und das ist nicht in Deutsch Mist, sondern der Nebelmist und nicht der Mist die Scheiße. Sondern
denkbar ungünstiger Name für den deutschen Raum. Mist-Browser.
Ja, das habe ich auch gesagt damals, aber was kann ich denn da, also das habe ich mir nicht ausgedacht. Ist ja klar, ja. Auf jeden Fall, die Idee ist sozusagen, einen Browser zu haben, in dem ich Applikationen laufen lasse, die sozusagen das Web 3.0 benutzen. Und die Idee des Web 3.0 ist sozusagen, es nennt sich D-App, Decentralized Application. Mhm. Und die Idee ist, das ist eine Applikation, die nur bei mir im Browser ausgeführt wird. Also das ist eine Single-Page-App, also JavaScript, was nur in meinem Browser ausgeführt wird. Das redet nicht mit einem Server, sondern es redet nur mit der Blockchain, mit Smart Contracts. Das kommuniziert nur über Protokolle wie Whisper. Also alles, was es benutzt, im Idealfall, ist dezentralisiert. Es wird auch nicht von einem Server runtergeladen, sondern von einem dezentralen File-Storage, sowas wie Swarm, also so eine Art Cloud-Festplatte. Und das nennt sich IPFS, Interplanetary File System. Da gibt es auch Swarm, das ist auch sowas. Und das wird alles gerade entwickelt.
Sehr interessant, die Sachen.
Und damit kannst du komplett eigentlich das Internet dezentralisieren. Und der Gavin Wood, einer der Founder von Ethereum, hat das damals Web 3.0 benannt. Und das ist genau, woran wir arbeiten und was eigentlich Mist sozusagen der Browser ermöglichen möchte. Ich kann tatsächlich Apps bauen und das Wallet ist zum Beispiel so eine App, die ist theoretisch komplett dezentral. Das heißt, es gibt da keine Single Point of Failure. Also es gibt den jetzt gerade schon, ist noch nicht perfekt, aber es ist sozusagen die Idee, darauf arbeiten wir hin. Ich habe diesen Mist-Browser initial gebaut und habe dann viel an diese, das sind alles so Begriffe, also API von den Ethereum-Knoten da rumgemacht und ich arbeite an diesem... Mit Gavin zusammen. Und ich arbeite jetzt gerade an Web3.js, das ist die Library, die die Entwickler benutzen, wenn die mit Ethereum reden möchten, und zwar auf JavaScript-Ebene.
Entschuldige, dass du entwickelst auch direkt den Code, oder machst du mehr so, dass du andere
Entwickler anleitest? Ich habe eigentlich nur entwickelt.
Fabian ist Hardcore-Entwickler und das nur in JavaScript, das heißt, du bist komplett durchgeknallt, Fabian, weil JavaScript ist ziemlich das Schrägste, was es gibt. Ich liebe es, es ist super. Ja,
das Interessante ist, warum JavaScript ist, natürlich die Knotenpunkte sind in Go und in Rust und so weiter entwickelt und C++, aber warum JavaScript ist, weil es einfach die Programmiersprache ist, die meisten kennen. Und es ist auch das Einfachste, wie man Applikationen und Interfaces bauen kann, also Benutzeroberflächen.
Ja, ja.
Es ist super einfach.
Man kann einfach tun, was man will. Über das ja alles so furchtbar beklagen und dann wollen sie das immer typisieren und so halte ich für völligen Blödsinn, aber gut.
Darf ich eine letzte Frage einwerfen zu diesem Thema, nochmal zu diesem Token, weil du sagtest, man kann alles mit diesem Token machen und ich bin ja auch Entwickler und man spricht da so die Begeisterung daraus, hey, es ist technisch möglich, aber wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft und Staat und so weiter, irgendjemand muss auch für Sicherheiten und Krankenhäuser und Versicherungen und Recht und so sorgen. Eine Frage, ich will einen Kaffee kaufen. Das kann ich jetzt machen. Mit Bitcoin, mit Ethereum, das ist jetzt kein Problem. Jetzt nehme ich aber, möchte ich jetzt einen eigenen ERC20 Token aufbauen, ja, nach deinem schönen Protokoll, ja. Und zum Beispiel, um einen Online-Shop damit zu bezahlen. Ich wundere mich über Tausende von White Papers, in denen drin steht, ja, wir bauen unseren Token auf, der wird ganz toll und dann wird man als Mehrwert, man wird dann mit dem bezahlen. Als Aktie darfst du den irgendwie nicht verwenden, weil in dem Moment, wo du diesem Token einen Aktienwert oder einen Gewinnausschüttungswert gibst, gilt er als Wertpapier, dann kann es sein, dass hier da die BaFin da die Bude stürmt. Wie sieht das aus?
Kann ich den Token, BaFin hoffentlich nicht, aber Sie macht ja sowas, aber die BaFin ist da einfach ein bisschen relaxter, hoffentlich.
Ja, aber, ist schon passiert, aber das sind andere, mit anderen Organisationen, glaube ich, wie hieß das denn, so ein verrückter Neudeutschland oder so hieß das, aber egal. Die haben auch ihr eigenes Geld gebaut. Kann ich, ein ERC20-Token bauen, meinen Online-Shop daran anknüpfen und kannst du da vielleicht irgendwas zu sagen, wenn irgendjemand sagt, der möchte jetzt seinen eigenen Coin und bauen, ja. Katze läuft gerade mit Tastatur, Entschuldigung, kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Kann ich das machen? Muss ich das versteuern wie Ethereum oder sollte ich die Finger davon lassen? Kannst du mir dann
willst jetzt von mir Steuertipps hören? Das ist eine gute Frage.
Wenn ich jetzt einen Token baue und ich will dann mit denen als Zahlfunktion einsetzen, ja, stehe ich dann nächste Woche mit einem Bein im Knast oder kannst du da irgendwas zu sagen?
Also bin echt kein Rechtsanwalt.
Ich glaube, das musst du dann recht. Also, ist eine gute Frage, wen du das fragst, aber weil es wäre.
Also ich. Das Ding ist halt, das ist natürlich eine relativ
neue Sache. Mach's einfach und schau, was passiert.
Ja, die BaFin findet das ja auch super interessant. Also, die sind auch sehr aufgeschlossen. Auch die SEC ist sehr aufgeschlossen. Die sind alle sehr aufgeschlossen und wollen eigentlich gucken, wie das funktioniert.
Geht das? Dort hat mir jemand erzählt, dass ein Anwalt da erstmal 20.000 Euro haben will, überhaupt fürs erste.
Natürlich! Anwälte wollen immer mal 20.000 haben, bevor sie dir überhaupt.
Also erstens diese Wahrscheinlichkeit, dass wenn du einen Online-Shop hast, wo du deinen eigenen Token ausgibst, da dich irgendjemand für interessiert, ja, unwahrscheinlich. Da haben die BaFin auch, glaube ich, andere Projekte zu tun. Und es kommt auch darauf an, was dein Token jetzt macht oder was ist, also, das schwierig, ne? Also ich habe da jetzt auch kein Rezept so.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein extrem komplexes Thema. Aber es ist eine interessante Frage, die du da stellst, weil es zum einen zeigt, was möglich ist. Das heißt, im Prinzip führst du da für deinen Webshop deine eigene Währung ein, ne? Kann man das so sagen?
Ja.
Und
das ist da.
Das
hat Fabian uns geschenkt und jetzt will ich es nutzen.
Ja, das ist schon und welche Fragestellungen sich dann ergeben, die wir, und das ist, glaube ich, das, was du ja vorher angesprochen hast, Fabian. Also die Gesellschaft hinkt da natürlich jetzt Jahre und Jahrzehnte hinterher. Man braucht ja nur manche Kommentare im Kropcom zu lesen. Also einige, es ist gespalten, aber einige, die reiben sich da die Augen und sagen, von was redet der Mensch da? Ja?
Und das ist aber damals sicher anders beim Internet gewesen, als da einer gesagt hat, hey, guck mal, da gibt es das Netzwerk, da kann jeder auf der Welt miteinander reden.
Gleich gewesen.
Ich habe Nachrichten verschicken. Klar, da haben
Fabian, wir auch viel. Ich war da live dabei, es ist exakt gleich gewesen. Ich habe mir damals den Mund fusselig geredet, ich tue das jetzt wieder. Aber ist ja egal. Deine Frage, Sven, zeigt einfach, welche Fragestellungen sich da ergeben, die noch überhaupt nicht einmal angedacht sind. Ne? Und auch wenn jetzt Fabian dir diese Frage nicht beantworten kann, ich finde es trotzdem gut, dass du
sie danke.
Gestellt hast, weil das sind die Dinge, über die wir dann nachdenken müssen. Ne? Wie wollen wir das regeln? Wollen wir dann, und letztlich, ich meine, wir leben ja, ich meine, das werden jetzt manche bestreiten, aber zumindest doch zu einem gewissen Grad in einer Demokratie. Und wir können und müssen, das finde ich halt, diesen Prozess, der, glaube ich, jetzt wirklich anfängt, also ich glaube, als da Bitcoin plötzlich 15.000 Euro pro Stück wert waren, da sind ziemlich viele aufgewacht, ja, und haben plötzlich verstanden, okay, Moment, vielleicht ist es doch nicht alles ganz so lächerlich, wie ich immer gedacht habe. Und ich glaube, jetzt ist der Prozess in Gang gekommen. Ist zwar schade, dass das nur durch so eine profane Sache
Tarek, wie... Da fällt mir eine super Sache ein. Du hast doch mal diese Remote-Viewing-Sendung gemacht.
Mach ich immer wieder, ja?
Ja, genau, wo die letzte, glaube ich, wo die so ein bisschen die nächsten 20, 30 Jahre aufgezeigt haben. Die haben einen Punkt angebracht, den fand ich ja echt super, weil die haben ja sicherlich gar keine Ahnung von Cryptocurrencies oder
Bitcoin. Oh, die haben den Kurs schon geviewt von Bitcoin.
Okay. Ah, okay, aber die hatten ja damals, als sie das damals gemacht haben, hatten, so wie ich das verstanden habe, die haben dann da erzählt, dass 2019 wird die erste staatliche Institution irgendwie eine digitale Währung ausgeben. Und ehrlich gesagt, ich bin die ganze Zeit im Space, ich habe wirklich mit vielen auch Industry-Einblick und so weiter und so fort. Also, das ist sehr, sehr realistisch. Es ist absolut wahrscheinlich und ich glaube, die haben exakt das auf den Punkt gebracht, auch wenn die nicht genau beschreiben konnten, was sie damit meinen mit digitaler Währung. Es wird eindeutig eine Cryptocurrency sein und es wird eindeutig eine Cryptocurrency, die von irgendeiner Institution ausgegeben wird, sein. Sehr, sehr, sehr hochwahrscheinlich und ich fand das sehr interessant. dass die das so miterzählt hatten.
Dann ja, die sind, auch gut, davon die, erzählt,
die sind gut. Ja, genau. Dann hatten die auch davon erzählt, dass ziemlich viel über Virtual Reality und so weiter stattfinden wird. Also ich habe zu Hause ein Virtual Reality Device. Ich beschäftige mich damit, mich interessiert das super, weil das ist nämlich die nächste Welle von dem, was jetzt kommt. Mhm. Und es ist wirklich, es wird wirklich absolut unglaublich, so schön und so gruselig, wie diese Zukunft ist. Mhm. Virtual Reality wird größer als das Smartphone sein. Das wird die Menschheit komplett überrumpeln. Weil wenn du auf einmal die Möglichkeit hast, dich in einen komplett anderen Ort physisch zu begeben, und das fühlt sich komplett echt an, so wie jetzt bist du da drin und guckst rum und kannst da rumlaufen, kannst dir erstellen, was du willst und machen, was du willst, dann wird das absolut addictive, also wie sagt man, verführerisch sozusagen sein. Und es ist natürlich auch natürlich das ultimative Kommunikationsmedium auf der einen Seite. Man muss nicht mehr viel Flugzeug fliegen, weil man kann eigentlich überall sich treffen, im virtuellen Raum sozusagen. Und natürlich ist die Blockchain die ultimative Basistechnologie für diese virtuellen Welten. Weil auf einmal kann ich hier Besitz nicht nur in der physischen Welt repräsentieren, sondern noch viel einfacher sogar in der digitalen Welt repräsentieren, weil die Blockchain schon mal an sich ja per se digital ist.
Also und wirklich dafür, wirklich spooky wird es dann, wenn ich mich, und ich weiß nicht, was du jetzt für ein Device hast, ne? Ich meine, du hast da ganz andere Mittel zur Verfügung, aber wenn man sich...
Ne, ich habe die HTC Vive, also die HTC Vive, das ist so jetzt gerade das, was so der Standard ist, ne?
Okay, HTC Vive. Aber da bist du noch nicht dort. Aber wenn du dich neuronal so anschließt, dass du auch entsprechend stimuliert wirst und tatsächlich die Empfindung hast, dass du dort bist, die Luft riechst, ja, und Dinge anfassen kannst. Ja. Und das geht eigentlich. Wenn du, sobald du Dinge im virtuellen Raum anfassen kannst, ich glaube, dann wird's wirklich
süchtig machen. Das kommt sehr, also da wird genau gerade daran
und dann gearbeitet. Wird's gruselig. Ja, ich weiß.
Genau, und nur, ich glaube, der größte Effekt, den wir gerade im VR haben, ist einfach der, und das ist, unterscheidet uns von den 90ern und von den 80ern, ist der, dass wenn du dieses, vielleicht hast du schon mal die HTC Vive ausprobiert, und wer die Chance hat, geht mal in Saturn oder so und probiert mal die HTC Vive oder die Oculus Rift aus. Was die geschafft haben, ist, dass die Größenwahrnehmung und die Raumwahrnehmung exakt realistisch ist. Das heißt, wenn ich neben einem Objekt ist, was 10 Meter hoch ist, dann fühlt sich und sieht das 10 Meter groß aus. Und wenn da eine Schlucht ist, die 200 Meter tief ist, dann sieht das auch 200 Meter tief aus. Das ist zum ersten Mal eigentlich geschafft. Und das, also die Auflösung ist noch nicht perfekt und die Grafik ist noch nicht perfekt und alles, aber nur allein das macht genau, was dein Gehirn wirklich dazu überzeugt, dass du in diesem Ort bist. Mhm. Und nicht mehr reinguckst oder zuguckst.
Von Augmented Reality, also von Überlagerung durch Google Glasses oder so, dass also wie bei Pokémon dann die Objekte
real. Ja, das haben wir eh schon. Das wird in der Industrie schon eingesetzt. Also in Fabriken, da gehst rein und dann sieht er sofort die Maschine, das ist der und der Teil und so.
Ja. Mhm. Also das wird absolut, ja, also
vielleicht neuronale Verbindungen ist, glaube ich, da das Stichwort, ja, und da sind ja dann ganz andere Dinge möglich, ja.
Ich mein, das ist aber nochmal eher so in 10, 15, 20 Jahren. VR ist tatsächlich um die Ecke. Ja, also gib den 5 Jahren und dann wird das irgendwie, das wird so schnell kommen wie das Smartphone. Mhm. Ja, das hat man gar nicht gemerkt. Weißt du, vom 3010 Nokia zu den Smartphones.
Hey, du willst mir aber jetzt nicht sagen, ich habe gerade eine Mobile-Website baut, dass ich in 2-3 Jahren dann eine VR-Website bauen kann. Ich streike. Das war so viel Arbeit. Und andauernd.
Ja. Okay. Naja, komm, das CSS ein bisschen. Aber gut, aber der Punkt ist mit dem AR, also AR wird natürlich diese Technologie sein, die wir wesentlich häufiger benutzen werden. Also AR, Augmented Reality, wird das Smartphone ersetzen. Ja. Also den Black Mirror, ne, den schwarzen Spiegel, den wir heute benutzen, wird komplett ersetzt durch AR, weil du wirst Brillen aufhaben oder Kontaktlinsen und kannst damit überall Sachen hin projizieren. Das heißt, du kannst deine Informationen an die Wand stecken und die bleiben da an der Wand stehen. Du kannst es in deinem Bett aufs Kissen legen oder du kannst es wo auch immer du das hinschieben willst und in welcher Größe und auch immer du das hinhaben willst.
Das wird gar kein Problem sein.
Mit einem genau, das wird aber relativ... Das, also um das perfekt zu machen, dauert es noch ein paar Jahre. VR ist schon relativ nah dran, weil dich in eine komplett andere Dimension zu transferieren, ist tatsächlich einfacher, als die aktuelle Realität zu argumentieren. Das ist wirklich interessant. Und ich glaube, AR wird größer, VR geht schneller. Das ist nur so mein Kommentar.
Um jetzt wieder zurück auf unser Thema zu kommen, in diesem virtuellen Raum wird es dann eben auch die virtuelle Währung geben, ne? Den quasi digitalen Geldschein, der auch wirklich so funktioniert wie ein Geldschein, ja? Den ich dir
und
in die Hand drücke.
Und nur die, genau. Und nur also die, da gibt es auch keine andere, außer eine Blockchain-Währung. Das ist die einzige Option. Aber viel interessanter als das Geld ist, dass ich durch die Blockchain mein Besitztum, meine Gegenstände, meine Designertasche, mein Game-Character und meine Identität mitnehmen kann. Und zwar verifizierbar. Mhm.
Das ist ja auch etwas, an dem du arbeitest, ne? Dieser Identitätsstandard, ich glaube ECR 725 oder so ähnlich, wo man dann wieder mit denselben Constraints und Möglichkeiten, die eben die Blockchain bietet, nicht veränderbar, unter deiner Kontrolle, nicht zentral kontrolliert, quasi seine ganze Identität mit sich herumträgt und diese dann weitergibt, wo man sie halt weitergeben möchte. Ne? Und die ist dann aber auch verifizierbar. Also wenn mir jemand sagt, ich bin der und der und das steht auf der Blockchain, dann weiß ich, Gott hat gesprochen. Die Blockchain hat gesprochen.
Ne? Ja, noch ein bisschen anders. Also ich war genau heute gerade in einem Meeting. Es gibt mittlerweile eine richtige Bewegung über die sogenannte Self-Sovereign Identity. Und Self-Sovereign Identity heißt sozusagen selbstbestimmte Identität. Und das ist eigentlich der nächste Schritt. Also man hat ja auch die ganze Zeit E-Identity und E-Passport und eine E-Personalausweis und was auch immer. Das basiert tatsächlich auf relativ alten kryptografischen Standards und ist nicht wirklich, das ist ja nicht dezentral. Ne? Da gibt es einfach eine Plastikkarte mit einer digitalen Signatur, die du ja überhaupt nicht kontrollierst. Keine Ahnung, wo die überhaupt liegt. Aber der Punkt hier ist, die Gedanken in den letzten Jahren ist, wie können wir eine selbstbestimmte Identität schaffen, die international, global funktioniert, im Internet funktioniert und das W3C arbeitet daran. W3C ist das World Wide Web Consortium. Das ist sozusagen die Webstandards machen. Die HTML5 machen und CSS und JavaScript, ES6 und so weiter und so fort. Diese ganzen Webstandards so ein bisschen versuchen, in alle Browser zu bringen, zu standardisieren. Die beschäftigen sich auch mit dieser dezentralen oder mit der sozusagen Self-Sovereign Identity. Und da habe ich heute erst mit ein paar Leuten hier gesprochen, von denen und von anderen. Dann gibt es verschiedene Foundations, Identity Foundation und Sovereign und so weiter und so fort. Und die wollen alle gerade diese Identität pushen. Da gibt es aber die eine Seite, die sozusagen von der alten Seite herkommt, die versucht, das Internet einfach so abzugraden, da diese Identität reinzuschustern. Und dann gibt es diese neue Seite, die Blockchain, und sagt, hey, wir brauchen hier die Blockchain als Basis. Das hat mittlerweile die alte Seite sehr gut verstanden, weiß aber noch nicht ganz genau, wie sie es integrieren kann. Und ich habe sozusagen diesen Standard da jetzt initiiert, weil ich habe mich damals mit beschäftigt, mit so einem Klienten hatte ich da so ein Thema Blockchain Identity und so weiter und habe mir ein paar Gedanken gemacht. Seitdem ist das in meinem Kopf gekreist und es gibt andere Spieler in dieser Community, die eigentlich tatsächlich Sachen in diesem Space schon bauen. Es gibt Uport, die machen Identität auf der Blockchain und so weiter und so fort. Und ich dachte eigentlich, die kommen irgendwann mal und standardisieren die Sachen, weil Standards vereinen und erschaffen diese Kompatibilität. Und das haben die nicht gemacht. Ich habe irgendwann einfach das Gefühl gehabt, ich muss das mal machen. Und dann habe ich das sozusagen mal rausgeschrieben. Das kann man alles nachlesen. Das muss man einfach nur mal ERC 725 googeln. Da findet man das alles direkt. Die Diskussionen, die da gerade passieren. Und das ist sozusagen ein Standard für einen Smart Contract, der eine Identität repräsentiert. Das heißt, diese Identität muss nicht eine Person sein. Das kann auch eine Maschine oder ein Objekt sein. Wenn ich einmal diese Identität habe auf der Blockchain, also eine Identität an sich ist ja nichts. Das ist ja nur, okay, guck mal, das bin ich. Eine Identität wird erst dadurch was, indem andere über mich etwas aussagen. Und diese anderen vertrauenswürdig sind für jemanden, der mich identifizieren möchte. Also stellt euch mal das vor, ihr seid zu Hause und da klingelt irgendein Fremder an der Tür. Lasst ihr den rein? Vermutlich nicht, ne? Ihr kennt den ja nicht, lasst dann irgendeinen Wilden bei euch rein. Klingelt aber ein Freund an eurer Tür und hat einen Freund dabei, dann lasst doch das sicherlich beide rein, auch wenn du den anderen Freund vom Freund nicht kennst. Und das ist genau, wie Identität funktioniert. Wir vertrauen sozusagen dem Claim eines anderen. Also wenn dein Freund vor der Tür mit einem Freund steht, dann ist das sozusagen indirekt schon ein Claim von dem Freund, dass der ja vertrauenswürdig ist, sonst hätte er den gar nicht erst mitgebracht. Und genau so funktioniert am Ende Identität. dass sozusagen Leute sich gegenseitig Claims geben. Also weiß nicht, was ist das deutsche Wort für Claims?
Empfehlung?
Ein Anspruch.
Eine Aussage oder sowas, ja? Eine Aussage.
Behauptung
ist klar. Genau. Das heißt, wenn jetzt der deutsche Staat über mich aussagt, hey, wir haben hier den Fabian seine biometrischen Daten bei uns und hier ist seine Identität und ich kann überprüfen oder beweisen, dass ich diese Identität besitze durch Kryptographie und Public Private Key und so weiter und so fort. Solange die Leute den deutschen Staat vertrauen, kann ich mit dieser Identität rumgehen und die vertrauen alle mir. Das ist genauso, wie wenn ich mit meiner Plastikkarte, meinem Passport durch die Gegend laufe. Und das ist ja nichts anderes als eine Sammlung von Behauptungen. Nämlich der Behauptung, ich war mal irgendwo in einer Stelle, die staatlich ist vermutlich. Die haben dann mal alle mein Geburtszeugnis gesehen und mal mein Bild gesehen und irgendwie mich gesehen. Und dann haben die das in diese Plastikkarte gefügt. Da steht auch noch mein Name drauf. Und jeder kann einfach alles lesen. Dann gehe ich rum und zeige diese Plastikkarte und das reicht den Leuten schon aus. Weil die wissen, diese Plastikkarte zu fälschen ist relativ schwer. Das ist nichts anderes als ein Claim, nur in einer physischen Form. Das kannst du natürlich viel, viel besser in einer digitalen Art und Weise machen. Und zwar so, dass du hundertprozentig wissen kannst, dass dieser Claim, den du hier gerade anguckst, diese Behauptung, die du gerade anguckst, hundertprozentig von dem kommt, der sagt, der es ist. Und da gibt es gar keine Fälschung, die man möglich. Also man kann es gar nicht fälschen.
Im Mittelalter, Entschuldigung. Wir leben jetzt ja im Mittelalter. Wenn ich mich auf irgendeine Exchange anmelde, muss ich meine Ausweispapiere und noch eine Kopie von meinem letzten Versicherung
auch ICO. Es ist unglaublich. Ja. Das Einzige ist diese Post-Ident. Das ist noch häufig.
Ja. du wirst das Ganze zum Post-Office laufen. Ja, also ich finde das Hochladen von Dokumenten eigentlich relativ gut, aber Das ist das Problem.
Identity Theft, sage ich nur. Also da finde ich Postident schon viel besser. Ja, ich will zur Post laufen und nicht mein Ausweis samt ein Bild von mir irgendwo hochladen. In einen Exchange, der vielleicht morgen gehackt wird und dann kursiert meine Identität im Darknet. Naja, das finde ich nicht so super.
Aber das ist genau das, was diese Sache löst. Weil hier gibst du nicht mehr deine Daten weg, sondern du rennst nur noch mit den, stell dir vor, du hattest hier 5 Papiere, die unterschrieben wurden von wichtigen Institutionen, dass du der und der bist. Mhm. Das heißt, da steht nicht drin, was du bist, sondern da steht drin, dass die sagen, die wissen, wer du bist. Und du gibst sozusagen nur noch diese Papiere weg. Und in den meisten Fällen brauche ich ja als Handelsplattform nicht zu wissen, wo du wohnst oder wie du aussiehst oder wie du heißt. Und ich muss ja nur wissen, wer wohnt irgendwo und er hat eine Adresse, wo ich ihn erreichen kann, wenn ich muss. Mehr interessiert die ja gar nicht. Und das ist genau, was du hier digital abbilden kannst.
Da sind wir wieder bei der Rechtssicherheit. Das Ganze hilft ja gar nichts, wenn du niemanden hast, der das dann durchsetzt. Also, aber
wie meinst du das jetzt genau? Also, das ist genau, was
ich
jetzt hier.
Naja, ich muss wissen, wer das ist und wo der wohnt, weil wenn er dann einen Blödsinn macht, dann schicke ich ihm die Bullen auf den Hals, ne?
Genau, also das ist jetzt vielleicht der Grund für KYC, aber es geht eigentlich eher darum zu gucken, okay, diese Person hat dich schon mal bei kriminellen Aktivitäten mitgemacht, will dich hier gerade Geld waschen. So, das ist so diese Checks, die wir machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, um das jetzt nicht zu detailliert in der Technologie zu machen, es gibt jetzt gerade genau da Bewegung, eigentlich zu gucken, wie können wir das machen? Ne? Wie können wir sowas bauen und zwar so, dass der die Identität besitzt, immer in Kontrolle ist und immer der ist, der machen kann, was er will. Und das nicht nur führt das dazu, dass man so eine Sachen wie den Passport digital machen kann, sondern du kannst eine komplett neue Ökonomie um Identität schaffen. Du kannst auf einmal, du könntest ein dezentrales Netzwerk haben oder ein Peer-to-Peer-Netzwerk von deiner Familie und deinen Verwandten, die sagen, dass sie dich kennen und dadurch bist du vertrauenswürdig, anstatt der Staat. Es könnte deine Mutter und dein Vater und der Doktor signieren, dass sie dich geboren haben und denen ihre Väter und Mutter und so weiter und so fort. Und das ist wesentlich eindeutigeres Geburtszertifikat als irgendwie der Staat hat mal ein Blatt rausgegeben. Also du kannst komplett diese auch hier den.
Aber die
den
Geheimdienste haben es dann ein bisschen schwer, ne? Weil es ist dann schwieriger, so eine Identität zu fälschen, ne?
Vielleicht noch
es
eine
ist unmöglich, Identität zu fälschen.
Sag ja, sie haben es ein bisschen schwer dann, ne? Sven, hast du noch eine Frage?
Ja, vielleicht noch eine Anmerkung, Kreditvergabe. Das wäre auch eine Sache, die ja jetzt noch gar nicht mit den Blockchain gelöst werden kann, aber die total wichtig wäre, dass ich nicht nur dezentrales Geld ohne Zwischenpartei habe, sondern auch dann mir einen Kredit borgen kann, möglichst dezentral, ja, und mich dann über eine digitale Identität ausweisen kann, die Leute mir dann halt wissen, dass sie dass zumindest jemanden kennen, der mich kennt und das Geld dann wiederkriegen, wenn ich es nicht zurückzahlen will. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt. Eine Frage noch,
Also diese ganzen Projekte und Ideen gibt es tatsächlich auch schon und an denen wird auch gebaut. Also schon seit Jahren. Also das ist, dass das jetzt noch nicht wirklich irgendwie in der Frankfurter Allgemeine steht und vielleicht tut es auch schon, aber diese Sachen gibt es, also diese Ideen alle existieren und daran gibt es tatsächlich Leute, die diese Projekte bauen. Also ist auch nicht kompliziert, ehrlich gesagt.
Wann
auch
kommt mit der die Massenadaptation? Wann wird deine Mutter, unsere Großeltern, wann werden die tatsächlich, wann wird Krypto bei mehr als 30-40% der Menschen in der Alltagswelt angekommen sein?
Also, ja, wenn du eine einfache Antwort willst, vermutlich so in 5 Jahren. Aber das eigentlich will man das, wir wollen das gar nicht. Also das will man jetzt gar nicht. Also die Blockchain ist viel zu attraktiv. Also wir wollen gar nicht, dass es so viele Leute dafür wirklich jetzt gerade interessieren. Weil das Problem ist, Blockchains sind nicht per se skalierbar. Und das Bitcoin-Netzwerk und das Ethereum-Netzwerk und andere Blockchains sind gerade fast am Maximum. Weil einfach zu viele Leute das benutzen wollen. Die Blockchains sind gerade in der einfachsten Architektur, die man sich vorstellen kann. Nämlich in der, dass jeder Computer im Netzwerk alles überprüft. Und damit kann einfach keiner schummeln. Weil jeder guckt, dass alles stimmt. Ansonsten würde der schummelt, einfach invalide und ist einfach nicht mehr dabei. So ungefähr ist das. Natürlich ist das so ein bisschen so, wie als hätten wir einen globalen Computer. Nur das ist halt ein one-threaded Computer. Also der hat nur einen Thread, der kann nur einen Rechenzyklus machen gleichzeitig. Sozusagen seriell. Also die nächsten Ideen jetzt zum Beispiel bei Ethereum sind, das nennt sich Consensus-Sharding. Und das heißt, wir machen diesen Computer, machen parallele Prozesse, die nebeneinander abgearbeitet werden kann. Und dann kannst du das Ding schon vertausendfachen, diese Skalierung. Aber auch das wird irgendwann nicht mehr genug sein. Das heißt, das ist alles noch am Anfang. Und ich vergleiche das immer zum LCD-Display. LCDs sahen mal clunky aus, waren mal 16 Pixel schwarz und weiß und heute haben wir 4K Auflösung und wir können die Pixel nicht mehr angucken und nicht mehr unterscheiden. Und das liegt nur daran, dass diese Technologie verbessert hat über die Zeit. Und genau das passiert hier, wird hier auch passieren. Wir sind aber noch am Anfang. Das heißt eigentlich die Traction, also keine Ahnung, wie das deutsche Wort heißt, aber die Traction, die diese Blockchains bekommen, ist viel zu hoch. Also das ist eigentlich, das will man eigentlich, also die Entwickler und die Leute, die sich wirklich mit der Technologie beschäftigen, auch
der Anklang, wollen, den das Ganze, gar nicht. Der Anklang, den das Ganze im Moment findet, übersteigt die Skalierbarkeit dieser Technologie im Moment zumindest noch bei Weitem. Oder droht es zu übersteigen, ne?
Also hier schreibt übrigens auch ein...
Langsam.
Ja, genau, das stimmt. Aber hier sagt ein Nutzer, es lebe die Stromindustrie. Also vielleicht muss man hier auch mal den Unterschied machen. Bitcoin an sich hat Proof of Work. Proof of Work braucht gerade viel Strom. Das ist aber mit Absicht so, um das Netzwerk abzusichern.
Ja, natürlich.
Das heißt, wenn ich nicht wirklich große Hardware finden kann oder aufbringen kann, dann könnte ich ja das Netzwerk übernehmen. Es gibt auch andere Konsensus-Algorithmen wie Proof of Work, Proof of Stake.
Was sage ich mit Hashgraph? Ist das irgendwie eine Alternative, die soll ja angerichtet
werden? Ja, ich habe mir das noch nicht genau angeguckt, aber könnte vielleicht auch funktionieren. Es gibt auch andere Methoden wie IOTA, die den Tangle benutzen. Das heißt, da verifiziert jede Transaktion immer zwei andere und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze und es wird da auch noch viel, viel mehr in der Zukunft geben. So Bitcoin an sich und die Variante, ganz viel Strom zu verbrauchen, ist das ist halt einfach der ganz gut funktioniert, den kennen alle. Das ist so ein bisschen wie der Ottomotor. Der ist eigentlich komplett alt. Wir benutzen den aber immer noch, eigentlich dieselbe Prinzip, obwohl wir eigentlich schon seit Ewigkeiten elektrische Autos haben könnten.
Und die elektrischen Autos waren vor dem Ottomotor, Vorsicht.
Genau. Ja, die waren vor dem Ottomotor, aber sie könnten jetzt schon lange überholt haben, diesen Ottomotor, indem die Batterien einfach besser entwickelt werden hätten können, aber es gab halt kein Incentive, das zu tun. Nein. Und hier ist genau das Gleiche. Also es funktioniert und warum soll man das jetzt, also Bitcoin wird das nicht ändern. Und bei Bitcoin ist sowieso relativ langsam, irgendwelche Entscheidungen über Upgrades zu treffen. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das überhaupt ändern werden. Aber andere
macht ja auch Sinn für Bitcoin. Ne? Macht ja auch Sinn für Bitcoin.
Also. Ja, also und die Frage ist, ist es eine Stromverschwendung oder nicht? Also könnte man ja mal alle Banken, Computer der Welt zusammennehmen und mal gucken, was die da verbrauchen.
Ja. Und vor allem die Klimaanlagen in den Hochhäusern, in denen die Bankangestellten sitzen und den ganzen Tag irgendwelche sinnlosen Papiere.
Genau, guter Punkt. Könnte man noch dazu zählen.
Ja, okay.
Genau. Ich klicke jetzt auf, ich verabschiede mich.
Sven, danke für deinen Anruf.
Schönen Abend noch.
Ciao. Okay,
tschüss. Ja, falls noch jemand weiterer die Gelegenheit nutzen möchte, um einen wirklichen Crack auf diesem Gebiet, selbst Dinge zu fragen, dann einfach jetzt CropFM anrufen. Fabian, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast.
Guter Punkt.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Ich hätte da noch ein paar Sachen, die ich noch gern mit dir quasi abhandeln würde. Das eine war, wir haben es schon angesprochen, die Skalierbarkeit. Also Bitcoin hat natürlich ein Skalierbarkeitproblem. Das heißt, die Anzahl der Transaktionen ist natürlich beschränkt. Wie siehst du das? Ist das ein Fallstrick? Denn Ethereum hat ja dasselbe Problem. Ich meine, da sind es statt 20 Transaktionen halt von mir aus 80, was weiß denn ich, aber pro Sekunde. Aber trotzdem jetzt nicht wirklich viel. Aber was kannst du dazu sagen?
Also die Frage zur Skalierung, wie gesagt, am Anfang hat zum Beispiel die Bitcoin-Community relativ skeptisch auf Ethereum geschaut und gesagt, ey, das kann ja nicht skalieren und so weiter. Interessanterweise heute ist Bitcoin wesentlich und schon von Anfang an mit der Technologie von Anfang an wesentlich skalierbarer als Bitcoin. Schon jetzt, aber Bitcoin hat genau das gleiche Problem. Eigentlich alle Blockchains haben das Problem. Wie gesagt, wir sind gerade...
Hashgraph soll da ja Abhilfe schaffen, aber ich kenne die Technologie nicht.
Da gibt es auch noch ganz andere, also das Definity-Netzwerk hat da auch andere Ansätze und so weiter. Das wird sich in der nächsten Zeit entwickeln. Aber das Schöne ist, es ist Software, wir könnten theoretisch das upgraden, wenn das dann alle wollen. Der Plan für Ethereum ist sozusagen, Proof of Casper, also einen Proof-of-Stake-Algorithmus zu upgraden. Und dann Sharding einzuführen, einen Haufen Begriffe, wie auch immer. Es gibt Ideen und Pläne und es ist jetzt nicht hier so, dass hier keiner weiß, was er machen soll. Natürlich haben alle Blockchains das Problem. Jetzt für Bitcoin, also man kann, das ist vielleicht ein guter Punkt, man kann extrem viele von diesen Sachen, besonders bei simplen Sachen wie Bitcoin, die nur Geld umher bewegen, kann man ziemlich viele Sachen außerhalb der Blockchain machen.
Genau.
Zusammen, und Blockchain nur als
genau, Clearing.
Und die Blockchain sozusagen nur als Richter benutzen. Das heißt, das nennt sich sozusagen das Lightning Network oder in Ethereum heißt das Raiden. Und das ist sozusagen eine Methode, wie ich außerhalb der Blockchain sozusagen Receipts austausche. Das heißt, wir locken beide Geld jetzt in den sogenannten Payment Channel, also auf Ethereum in zwei Smart Contracts oder in ein Smart Contract. Und ich schicke dir dann die ganze Zeit so kleine Zettel, wo drauf steht, hey, du schuldest jetzt 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro. Ich könnte dir 50.000 von diesen Zetteln schicken und könnte immer diesen Wert erhöhen, was ich dir schulde. Und du schickst mir das zurück und dann wird das so gegengerechnet. Und am Ende muss ich nur einen von den Zetteln nehmen, nämlich den letzten Zettel
und gebe
das zum Smart Contract und dann wird das Geld ausgezahlt auf beide Seiten. Ja. Und der Smart Contract weiß sozusagen immer, wer recht hat, weil wenn ich jetzt irgendwie den 25 vorherigsten Zettel gebe, dann könntest du natürlich den letzten Zettel hingeben und könntest dem Smart Contract zeigen, hey, guck mal, der da hat ich recht gehabt. Mhm. Und das nennt sich sozusagen Off-Chain-Transactions und das nennt sich Payment-Channels, da gibt es auch State-Channels, also man kann dasselbe auch mit Smart-Contract-Logik machen. Das heißt, man kann relativ viel außerhalb der Blockchain machen und dadurch extrem hohe Geschwindigkeiten erreichen und die Blockchain nur als Richter benutzen, als sozusagen schlussendlicher Settlement Layer. Und das heißt, wenn das wirklich gut funktioniert, habe ich ja irgendwann mal gar kein Incentive mehr, überhaupt die Blockchain zu benutzen, weil ich ja jederzeit weiß, ich könnte da hingehen, wenn ich nur müsste. Und das wird man ja in den wenigsten Fällen brauchen, weil einfach keiner schummeln wird. Und das heißt, du kannst wirklich sehr viel außerhalb der Blockchain lagern und die Blockchain nur sozusagen als dieses Grundgerüst und diese Wahrheitsmaschine benutzen. Das sind zum Beispiel Methoden, wie man Sachen skalieren kann. Und es gibt ziemlich viele Sachen. Es gibt Plasma und TrueBit und was auch immer. Also das ist schon sehr technisch, wie man diese Sachen da verbessern kann.
Das heißt, das Skalierbarkeitsproblem löst man letztendlich durch einen Layer, der über den eigentlichen Blockchains liegt. Da wird dann gehandelt und ausverhandelt und wenn man fertig ist, dann wird einmal eine Transaktion, die den Endstatus dann in die Blockchain schreibt, festgelegt und schon ist das Problem ziemlich gut gelöst. Und was man auch, oder?
Beides. Ja. Also wie gesagt, das wird alle diese ganzen, es gibt viele Komponenten, wie man das lösen kann und das kommt dann alles zusammen.
Aber das im Prinzip ist es das. Und oder? Also letztendlich ist es ein Layer, der drüber liegt und der dann man muss nicht
für. Nein, man kann auch.
Ja, man kann es nicht komplizierter als selbst. Man muss nicht jede Transaktion immer auf die Blockchain schreiben, sondern man bringt dann am Ende, wenn man fertig ist, dann hält man den Status quo fest. Ne? Im Prinzip ist es das.
Ja, so genau. Also man kann natürlich auch diesen Single-Threaded Computer zum Multi-Threaded Computer machen und es gibt viele unterschiedliche Wege, die das verbessern werden. Genauso wie auch, wie gesagt, das LCD-Display am Anfang vermutlich eine blinkende Lampe war und heute kannst du den Pixel nicht mehr unterscheiden, weil die irgendwie geschafft haben, das Ding da auf so ein kleines Raster zu kriegen. Selbes Problem hier ist nur eine Frage der Architektur, nicht mehr des Prinzips.
Was man auch sagen muss, ist, wenn ich heute Geld überweise, da wird immer Swift, ich will jetzt nicht da, weiß Gott, was für eine dagegen argumentieren, aber Swift, da wird immer wieder behauptet, das schafft 50.000 oder weiß nicht, wie viele Transaktionen in der Sekunde. Aber wenn ich dann jetzt jemandem Geld überweise, dann hat das trotzdem erst am nächsten Tag und wenn ich ihm Bitcoins schicke, hat das in einer halben, dreiviertel Stunde.
Ja, das Visa-Netzwerk macht ungefähr so viel, aber die Settlement-Zeit vom Visa-Netzwerk ist auch 6 Monate. Also es ist ja also alles nett, dass die ganz schnell das erkennen können, aber die haben nicht das Geld zu schnell bewegt.
Ne? Eben,
also,
genau.
Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Und bei Bitcoins habe ich ja wirklich das ist fertig. Ich habe das Geld in einer halben, dreiviertel Stunde dem geschickt und passt da gibt es nichts mehr und es ist in der Blockchain und
hat einen neuen Besitzer.
Hook, ich habe gesprochen. Ne? Also es ist Manitus Wort ist manifestiert. Ja, und das muss man halt auch irgendwie im Hinterkopf behalten, ne? Wenn man jetzt, also ich höre da immer wieder, also ich bin jetzt niemand, der jetzt, weiß Gott, wie da jetzt Bitcoin promoten möchte oder so, aber ich möchte es ja nicht, ich möchte es ja nicht demoten. Also was es wiegt, das hat es, sagen wir in Österreich. Und also vor allem so traditionelle Finanztypen, die sagen immer völliger Schwachsinn und Bitcoin wird gegen Null gehen, weil die schaffen ja nur so wenig Transaktionen. Das sind jetzt Typen, die verstehen was von Kaufen und Verkaufen, aber beurteilen da jetzt plötzlich eine Technologie, die, also ich bin Informatiker, aber ich verstehe es bei Weitem nicht ganz. Du verstehst das sicher viel, viel besser, aber auch nicht bis zum letzten Detail. Aber irgendwelche Finanztypen, die haben keine Ahnung, von was sie da reden. Ja? Und daher sind solche Aussagen, finde ich, entsprechend zu werten, nämlich Neil-Device, wie Nerds sagen, oder einfach Mülleimer. Aber gut, kann natürlich
sein. Das ist eine echt interessante Diskussion, die im Chat passiert. Och, Nö sagt, erst sind sie noch jung und nett, aber später Haie. Meint er da mich mit?
Ich habe keine Ahnung, klar. Aber Och, Nö ist einer von denen, die da jetzt irgendwie nicht wirklich was anfangen können oder wollen. Also das ist halt so. Ne?
Aber es deswegen geht der Nickname.
Es geht vor allem, ist ein alter Bekannter aus dem Chat, und er hat immer sehr kritische Stellungen eigentlich, deshalb auch der Name. Und ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich auch um Strom jetzt da gegangen im Chat. Ne? Natürlich, es wird extrem viel Strom da verbraucht. Ja, und es gibt Aspekte dieser Technologie, die sind extrem problembehaftet und über die wird man auch irgendwann sprechen müssen. Und wenn jetzt dieser Uptake, so wie du sagst, die Community will das gar nicht, weil sie wollen irgendwie da ein bisschen in Ruhe lassen werden und weiterentwickeln, weil es ist ja noch gar nicht fertig. Ne? Das ist so wie, wenn die Mama kocht oder will Kekse machen und dann, ich habe ja als Kind sehr gern den Teig dann schon gegessen, ne? Wenn man dann schon am Teig nascht und dann bleibt nichts mehr für die Kekse übrig. So ein bisschen ist es jetzt im
Moment. Aber der schmeckt meistens besser.
Der schmeckt großartig.
Also was hier übrigens mit dem Gelben im Chat hier. Technisch schon interessant, aber wie bringt uns dies als Menschheit weiter? Finde ich eigentlich eine gute Frage. Ja. Und zwar der Punkt hier ist, ich würde sagen, warum bringt uns das als Menschheit weiter? Das ist wie ein Werkzeug. Wenn ich ein Werkzeug habe, mit dem ich mehr und besser und global und ganz anders mit der Menschheit interagieren kann, die bestimmte Sachen, die heutzutage auftreten, wie Korruption oder andere Sachen, unmöglich oder einfach uninteressant macht, dann bringt das die ganze Menschheit in ziemlich vielen Facetten weiter. Natürlich, schlussendlich müssen wir uns immer entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Und ich fand es sehr interessant, wie das auch die Remote Viewer dargestellt haben. Also es gibt halt diese die Dystopie, wie sie das genannt haben, wo jeder irgendwie in dem Self-Pleasure lebt und in diesen City-Hochhäuser, Städten und so weiter da in so Kapseln einfach nur sein Ding macht und sie die ganze Zeit selbst befriedigt mit Entertainment und was auch immer, kann tatsächlich unsere Zukunft sein. Sehr realistisch sogar. weil die Technologie das möglich macht. Und auf der anderen Seite kann es aber auch zur Erhebung des Bewusstseins führen, weil diese Technologie auch genau dieselben Sachen möglich macht. Also diese Technologie an sich ist wie ein Werkzeug. Ne? Ich habe ein Messer und kann damit Leute umbringen oder mir ein Brot schmieren oder auch Sachen schnitzen und Werkzeuge bauen und was auch immer.
Oder einen Tumor entfernen.
Ist am Ende, ne? Oder einen Tumor entfernen. Es ist halt immer, es kommt darauf an, wie wir das benutzen. Und es kann in beide Richtungen gehen und es kann auch tatsächlich auch beide Richtungen gleichzeitig passieren und wird es auch. Es wird auch sicherlich gerade in dieser virtuellen Realitätssache irgendwann eine Gegenbewegung geben. Das haben die ja auch, glaube ich, geschrieben. Das fand ich super. Das hat eigentlich alles sehr gut gepasst. Mhm. Jedenfalls zu meiner eigenen Denke her. Dass es irgendwann diese Counter-Movement gibt. Also die Gegenbewegung, die versucht halt irgendwie völlig zur Natur zurückzugehen. Also das beides wird gleichzeitig stattfinden.
Ja, ja, das gibt es jetzt schon.
Das gibt es jetzt schon. Das wird aber dann noch stärker passieren, wenn die Welt an sich
stärker
in diese Richtung gehen.
Wir haben noch einen Anruf. Ich nehme ihn da jetzt dazu. Hallo, du bist live auf CropFM, Maximilian.
Servus, Rudolf hier.
Ah,
servus, einer der quasi Remote Viewer.
Ja. Aus der letzten Sendung. Super.
Servus.
Sehr gut.
Irgendwie ist für mich, ich höre jetzt schon länger zu, diese Frage nach den gesellschaftlichen Implikationen noch sehr untergegangen. Da seid ihr zwei vielleicht auch nicht ganz so die Richtigen als EDV-Nerds und ihr unterhaltet euch dann lieber
über... Ich sehe mich aber jetzt nicht nur als EDV-Nerd, da muss ich jetzt aber auch klar widersprechen. Nein.
Also ich auch nicht. Ein
bisschen, es geht nur ein bisschen unter, finde ich. Und ja, vielleicht als Dolmetscher sozusagen die Frage, was das bringt. Ich meine, ich komme ja aus dem Börsenhandel, aus dem Wertpapierhandel. Alleine in dem Bereich wird es unpackbare Einsparungen bringen. Es wird Korruption, Marktmanipulationen beenden, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Du wirst quasi die ganze Bankenlandschaft auf den Kopf stellen. Du wirst die ganze Zentralbankeninstitutionen auf den Kopf stellen mit dieser Technologie, nur um einmal einen Anstoß zu geben, was das gesellschaftliche für Auswirkungen haben kann. Das wollte ich mal als einen Ansatz bringen. Ich glaube, wir stehen jetzt gerade erst als Menschheit am Sprung in eine Richtung von, sage ich mal, im positivsten Sinne anarchistische, dezentrale Bewegungen in die Welt zu bringen und diese zentralen hierarchischen Strukturen endlich wegzubrechen. Ich glaube, das ist den Menschen noch gar nicht klar, was da gerade ins Rollen kommt.
Nein, das ist niemandem klar, das ist richtig. Ja, ja. Aber danke, dass du... Aha. Irgendwer hat sich da gerade erleichtert. Egal. Ich nehme an, das warst du, Fabian. Hallo?
Ja, es tut mir leid. Ich dachte eigentlich, ich hätte gemutet, aber irgendwie der Button hier in Skype. Es tut mir leid, aber der Button hier in Skype ist tatsächlich umgekehrt. Das heißt, wenn ich drauf gucke und es sieht aus wie gemutet, ist es
wurscht. Aber jedenfalls danke, Rudolf, dass du das ist natürlich ein Thema, auf das ich sehr, sehr, sehr wohl natürlich eingehen wollte oder will, beziehungsweise wir sind ja auch darauf eingegangen, aber es ist. Gerade bei diesem Thema, nachdem es noch so neu ist, muss man ganz viel noch überhaupt erklären, von was wir da überhaupt sprechen.
Ja, okay.
Also wir werden wahrscheinlich irgendwann, Fabian, eine weitere Sendung machen müssen, vielleicht nicht allzu ferner Zukunft, wenn du Lust hast, um mehr auf diese Dinge einzugehen. Aber was du jetzt sagst, zum Beispiel die Sache mit der Korruption, das ist natürlich sehr interessant. Ne? Ich habe gerade vorher gemeint, mit dieser Identitätsgeschichte ändert sich ja auch ganz viel, weil ich habe das ernst gemeint. Also Geheimdienste tun sich dann schwer, weil die leben davon, dass sie unter falscher Identität sich zum Beispiel in irgendwelche Gruppierungen, im harmlosesten Fall jetzt in irgendwelche UFO-Clubs, aber das haben sie auch gemacht, warum auch immer, einschleichen und dort. Aber wenn der seine Blockchain offenlegen muss, dann weiß ich, naja, du bist jetzt aber bei der irgendeinem Three-Letter-Agency und daher wissen wir jetzt nicht so genau, ob wir mit dir reden wollen. Und,
aber das ist übrigens genau dieses Ding, was hier, also nicht alles wird super transparent sein, also auch als Geheimagent kann man sich sicher noch geheim bewegen, aber was diese Technologie macht, ist Power to the People, könnte man eigentlich sagen.
Exactly.
Also
so ist
by
es,
Design.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann sind all diese neuen Sachen möglich und interessanterweise all das, was die alternative Community mit alternativen Konzepten und neues Wissen und sich mit Sachen beschäftigen, die vielleicht noch nicht so jetzt in den Nachrichten kommen und so weiter, tut. Diese Technologie ist genau die Basistechnologie des Shifts, der passieren wird. Also wenn einer passiert, dann nur dadurch. Ne? Oder mit dadurch als Werkzeug. Es ist genau diese Transition, die hier eigentlich gerade passiert. Und ich finde das interessant, weil ich bin in diesem Space seit Jahren, gucke mir das an und ich sehe genau, dass das ist genau diese Technologie, die das hervorrufen wird. Und interessanterweise, die alternative Community kennt sich mal gar nicht aus damit. Das ist ja, komplett,
die steht traurig, völlig daneben. Das ist das Problem. Das mache ja diese Sendungen, weil die alternative Community ist dem völlig auch negativ gegenüber eingestellt. Viel zu negativ. Hm. Es gibt allerdings auch Gründe, die man, warum man durchaus negativ eingestellt werden kann, sein kann. Jetzt eine Frage an euch beide, weil Rudolf, du kommst ja aus der Finanzwelt, ja. Die Fedcoin wird ja in manchen Kreisen heiß diskutiert. Ja. Gut, kann man darüber streiten, welche Leute sich da vor allem draufsetzen. Aber die Fedcoin, also eine Kryptowährung oder eine Digitalwährung, die jetzt von einer mächtigen Zentralbank wie der Federal Reserve herausgegeben wird. Wird die kommen? Und wenn sie kommt, sind wir dann nicht irgendwie alle geliefert?
Wird kommen, aber wird sich auf kurz oder lang nicht durchsetzen, meiner Meinung nach. Wird obsolet sein.
Fabian, was meinst du?
Ich würde sagen, kommt drauf an. Also auf lang wird sich das auf jeden Fall, wenn da eine kleine Institution an dem Hebel sitzt, wird das uninteressant werden irgendwann. Weil wenn ich Sachen programmieren kann durch ein Protokoll, wo jeder genau wissen kann, was hier passiert, basierend auf den Regeln, die vorher festgesetzt wurden, wer will denn da eine kleine Gruppe da irgendwie noch hier Briefchen schuppen lassen? Also das wird natürlich auf kurz oder lang nicht interessant sein, einfach weil es, das macht keinen Sinn. Und die Leute werden auch sehen, durch die Entwicklung von Bitcoin und den ganzen offenen Netzwerken, dass tatsächlich so ein fixes Protokoll auch funktionieren kann. Also ich glaube, natürlich wird sich das nicht wirklich durchsetzen, aber es wird sicherlich mal so 10 Jahre vermutlich schon möglich, dass es das existiert. Und es braucht eine Transition Phase, also es braucht so eine Übergangsphase, vielleicht auch 20 Jahre, was auch immer. Aber es wird sicherlich sich irgendwann mal ändern, weil die Menschen immer mehr diesen Technologien, also Blockchain, vielleicht jetzt nicht unbedingt Blockchain, aber diesen Konsensustechnologien, werden sie inhärent mehr vertrauen. Das ist wie du setzt dich in ein Auto, du gibst da Gas, du hast keine Ahnung, wie der Motor funktioniert oder wie die Elektronik da gebaut ist oder was auch immer. Du bist dir aber ziemlich sicher, wenn du da jetzt Gas gibst, gibt das Gas, und wenn du die Bremse drückst, dann hält das an. Und genauso werden wir mit Blockchain-Technologie umgehen. Das ist, jeder wird wissen, da kann man drauf vertrauen, das wird funktionieren, das kann ich für das und das verwenden. Die müssen nicht genau wissen, wie das funktioniert so oder wo das läuft oder was so auch immer. Ja. Das ist einfach nur.
Es versteht auch niemand HTTP und alle verwenden es. Also.
Genau. Also. Oder E-Mail, das ist echt auch ein Mysterium für die meisten und es ist wirklich auch insgesamt ein Mysterium, dass das überhaupt funktioniert.
Das ist ein anderes Thema. okay, Rudolf, hast du noch eine Frage?
Nein, aber noch einen Hinweis, um noch eine noch größere Geldmenge anzusprechen. Black Budgets, das könnte vielleicht für die Zuhörer noch interessant sein. Allein die, was in den letzten Jahren in Amerika, was 20 Billionen, die da verschwunden sind und so weiter. Ja. All das wird damit nicht mehr möglich sein. Also dieses ganze.
Bin ich mir nicht so sicher, aber
bei Black, das würde ich auch
nicht in dem Ansatz, also nicht mal im Ansatz. Naja, ich muss jetzt natürlich mich kurz fassen. Ich bin jetzt bewusst, möchte ich keine Grundsatzdiskussionen führen, sondern einfach nur mal, um das noch einzuwerfen, bevor ich mich wieder
verabschiede. Also das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Also das ist ein guter Punkt. Es gibt natürlich Entwicklungen im Blockchain-Space, die auch komplett anonyme Blockchain und Kryptowährung erlauben, wie zum Beispiel Zcash. Also Zcash benutzt kryptografische Verfahren, wie jeder diese Blockchain verifizieren kann, der weiß, dass hier, was hier passiert, ist korrekt, ohne dass die sehen können, was da überhaupt passiert. Mhm. Und Bitcoin ist sozusagen eigentlich wie ein offenes Buch. Ich kann jede Transaktion sehen, ich kann jede Kontostände sehen, ich kann mir alles angucken. Ich weiß nur nicht, wer dahinter steckt. Also wenn du mir jetzt eine Bitcoin-Transaktion schickst und du verteilst das nicht irgendwie auf ganz viele Adressen, dann könnte ich selbst das nachverfolgen und sehen, okay, die gehören offensichtlich zu dir, weil von da kam mal das dahin und dann könnte ich mir so einen Graph aufbauen und könnte gucken, so was so machst du so. Und wenn ich dann noch andere Leute kenne, könnte ich sogar wissen, mit wem du interagierst. Also Bitcoin ist theoretisch pseudonym, schlussendlich eigentlich total transparent. Exactly. Neue Bewegungen sind wie Monero, Zcash und Dash, glaube ich, so ein bisschen und so, die komplett anonyme Cryptocurrencies, also Kryptowährungen möglich machen. Und Zcash ist tatsächlich da die am weitesten fortgeschrittenste, weil sie einfach was komplett Neues einführt, nämlich diese ZK-Snarks oder Zero Knowledge Proofs. Wie gesagt, das ist halt, man kann das verifizieren, aber man kann es nicht sehen. Die anderen funktionieren ein bisschen anders, über Ringsignaturen und so weiter und so fort. Aber in der Zukunft wird man sicherlich digitales Cash haben, wie Bitcoin, nur völlig anonym. Die Frage ist natürlich, wie jetzt dazu Regulators, also Regulatoren und Banken und so weiter, sich das irgendwann dafür oder dagegen stellen. Weil es hat auch für sie Vorteile, ne? Diese Sachen zu besuchen. Das ist ja das Interessante. Es ist ja nicht so hier, die Dragonian Illuminati wollen jetzt irgendwie sich dagegen wenden, weil irgendwie, dass sie irgendwie in ihre Kontrolle erlöscht. Sondern also es ist genau für sie auch ein Werkzeug. Das können die genauso auch für sich verwenden. Also deswegen ist da auch keiner so richtig dagegen. So weil es ist auch ein super Enabler für sie selbst. Also es ist, wie gesagt, es ist ein Werkzeug, das kann für eines und fürs andere verwendet werden und wofür es verwendet wird und so, das wird genauso vielfältig sein, wie die Welt heutzutage ist. Ne? Das ist
eine schöne graue Zone. Ist mir natürlich klar. Was ich einwerfen möchte, wenn du eben einen staatlichen Betrieb, der ist ja im Idealfall transparent, in der Realität ist es nicht zum aktuellen Zeitpunkt, aber wenn du einen Staat auf eine, in letzter Instanz eine Blockchain bringst, dann hast du die Schnittstelle, also dann kann auch ein Staat nicht einfach mal 10 Trillionen in ein dezentral oder in ein anonymes Netzwerk transferieren.
Das wäre das ist ein sehr guter Punkt und es wäre, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Sache, mal zu beobachten, was die denn machen würden oder wie die es argumentieren würden, zu sagen, jetzt diesen Haufen Geld hier, das dürfen wir leider nicht mehr sehen.
Das also so, dass dann die Sekretärin mal eben 7 Trilliarden Dollar nach Zcash, Monero oder sonst was transferiert, das spürt es halt dann an. Ne? Also das ist halt jetzt in dieser Übergangsphase ist es kritisch. Solange der Staat eben das Black Budget hat, wo er dann einfach in die anonymen Währungen jetzt gehen kann, das ist das Risiko. Aber dass ein Staat, der auf transparenter Blockchain-Technologie aufgebaut ist, der kann nicht einfach, wie er will, in ein anonymes Netzwerk hinein. Ne? Mit Geld, mit Steuern und so weiter. Darauf wollte ich hinaus. Also, dass es zum jetzigen Zeitpunkt kritisch ist, ist klar, aber wenn ein Staat optimal auf sowas aufgebaut ist, geht das so nicht mehr.
Ist natürlich die Frage, also die könnten dann die Argumente bringen, oh ja, der andere Staat könnte das jetzt sehen und das ist für uns so. Also natürlich, hoffentlich wird die Welt dann ein bisschen anders funktionieren.
Es gibt bis dahin keinen Staat mehr, das ist so eine andere Sache.
Careful what you wish for.
Nein, ich bin idealistischer Anarchist, für mich
ist das. Ja, okay. Dann ist für die Anarcho-Pulco der richtige
Veranstaltung. Ja, ich habe es vorher leider nicht geschafft. Ich hoffe, ich bin nicht.
Hey, ich fahr mit. Passt. Okay. Gut. Danke.
Okay, habe die Ehre.
Okay. Ciao. Abend. Ja, zum Black Budget wäre noch zu sagen, also das ist recht interessant, dass er das anspricht. Sagt der Name Catherine Austin Fitz was?
Nee.
Das ist eine Finanzanalystin, die war auch in der Reagan-Administration und so weiter, Undersecretary for Housing, glaube ich, egal. Die hat jedenfalls ihre Due Diligence gemacht für Bitcoin und hat sich da sehr drüber geärgert, weil sie gesagt hat, sie hat da Monate gebraucht und sie hat praktisch keine Experten gefunden, die ihr da Auskunft geben konnten. Ja? Also die
oder wollten, weil sie keine Zeit hatten.
Konnten. Okay. Weil sie hat halt erst rankommen, also die hat halt weiß nicht, Leute wie dich nicht so schnell bei der Hand gehabt. Ja? Und was sie halt macht, die macht Investmentberatung. Ja? Wie soll sie jemanden beraten über ein Investment, von dem sie überhaupt nicht weiß, wie es funktioniert?
Ach, das hatte ich auch vor kurzem. Das war interessant. Da hat mich einer angerufen, um mich zu irgendeinem Investment über Gnosis auszufragen, wie das funktioniert.
Ist ja ein
Riesenproblem. Hätte ich auch sparen können, glaube ich. Aber
Und die hat aber gesagt, dass also 1996, und die hat auch das Black Budget, ja, also diese 20 Billionen, Trillions auf Englisch, um die Verwirrung perfekt zu machen, die gehen zum großen Teil auf ihren Mist. Ja? Also die hat das ausgegraben, die hat sogar die da ziemlich aufgeplattelt und hat das also wirklich nachgewiesen, dass das wirklich 20 Billionen sind. Und die hat auch einen recht guten Ausweg aus dieser ganzen Finanzmisere, die sagt, ja, das ist unser Geld, das müssen wir einfach nur zurückhaben und dann können wir unsere Schulden zurückbezahlen. Ne? Weil Amerika steht ungefähr mit 20 Billionen in der Kreide und lustigerweise sind genau 20 Billionen in diesem Black Budget verschwunden.
Das ist schon und verrückt.
Und was kann man mit 20 Billionen alles bauen? Ne? Ich denke da nur an die Phoenix Lights. Ich möchte jetzt nicht vom Thema wegkommen. Aber ich glaube, da kann man einige exotische Technologien sehr weit entwickeln. Jedenfalls, Mhm. Ja. Die hat gesagt, dass Bitcoin 1996 zum ersten Mal in meinem Paper der NSA aufgetaucht ist. Nicht Bitcoin, aber Blockchain-Technologien und dieser ganze Ansatz 1996 in einem NSA-Paper oder White-Paper.
Okay, ich würde das, also das kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, inwieweit das wirklich Bitcoin war oder so, aber die Technologie, die Bitcoin unterliegt, also Peer-to-Peer verteilen, digitale Signaturen und auch Konsensusalgorithmen, die gibt es schon sehr lange, also das ist jetzt nichts Neues. Satoshi hat das in dieser cleveren Art und Weise verbunden, da jetzt das auch schon 1996 gab, also sicherlich, also wie gesagt, auch digitales Geld und so weiter und so fort, das gab es schon länger und auch diese ganzen einzelnen Komponenten, nur in der Art Blockchain ist mir jetzt nicht bekannt.
Naja, also aber diese Idee gab es offenbar und ist eben, kommt aus NSA-Kreisen, was ich sehr interessant finde, weil niemand hat jemals den Satoshi Nakamoto, wie er der jetzt heißt.
Nakamoto,
also, ja. Ist ja egal, so heißt er eh nicht, beziehungsweise das sind, ist wahrscheinlich nicht einer, sondern mehrere und bla bla bla. Ja. Und ja.
Na, sicherlich ist es einer, ja.
Es ist so, sicher einer.
Also das ist meine persönliche Meinung.
Okay.
Ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung. Also ich habe zum Beispiel Leute getroffen, die sagen, also ich habe einen getroffen, der sah tatsächlich aus wie ein Satoshi, so asiatisch, leicht halb indisch, halt asiatisch.
Die haben ihn getroffen.
Dass das so ist. Nee, habe ich getroffen persönlich, also auf so einer Konferenz, den fand ich schon sehr merkwürdig. Aha. Ob er das jetzt war oder nicht, das weiß ich nicht. Okay. Das spielt für mich auch eher persönlich gar keine Rolle, ob das den gibt oder nicht.
Das
oder
sind
wer
NSA-Agenten, die dann so quasi das Gerücht weiterführen. Okay.
Also das spielt am Ende auch gar keine Rolle, auch wenn die das waren. Die Entwicklung heutzutage ist im Open-Source-Bereich zwischen einem Haufen schlauen Leuten und
die ist davon gegangen,
also wie gesagt, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer kommt und auch wenn die NSA damals das Messer erfunden hätte, dann spielt das doch heute überhaupt gar keine Rolle mehr, weil das Messer ist sehr funktional für viele Zwecke oder die Schaufel.
Außer sie haben ein Hintertürensmesser eingebaut. Ne? Aber okay, jetzt warte mal, Rudolf hat sich noch einmal zurückgemeldet. Ja, was gibt's noch? Hallo? Rudolf?
Ich glaube, das ist nicht der Rudolf, das ist der Maximilian. Wenn ich mich nicht täusche, bin ich jetzt in der Leitung, oder?
Ja, jetzt bist du in der Leitung. Und welche Frage hast du?
Danke für die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und zwar würde mich interessieren, was ist vom Telegram Open Network zu halten? Also der Initiative von Telegram. Ob man da vielleicht was dazu sagen kann.
Ja, die Initiative von Telegram Open Network. Sagt ihr dir was,
Telegram ist ja dieser Messenger, der relativ viel benutzt wird. Jetzt gibt es ziemlich viele Leute, die switchen von WhatsApp auf Telegram. Ich habe gehört, der Gründer will davon ICO machen. Ich, ehrlich gesagt, habe ich mich damit gar nicht beschäftigt. Ich finde persönlich, er hat irgendwie gesagt, er möchte den größten ICO ever machen. Finde ich jetzt irgendwie nicht cool. Also keine Ahnung, ob das jetzt, man muss sich wirklich in dem Fall das Token-Modell angucken, was genau die hier eigentlich bauen wollen. Und wie, inwieweit ist das ein Token, der eher ein Community System kreiert, ein dezentrales System oder irgendwie ein oder wenigen Leuten zugutekommt, das weiß ich nicht. Also ich habe persönlich gar keine Meinung dazu und klingt für mich schon mal komisch, wenn die sagen wollen, die wollen Haufen Geld ansammeln, weil auch die ICOs, die heute Geld ansammeln, sammeln viel zu viel Geld an. Also man braucht für die meisten Softwareprojekte nicht 100 Millionen, um 60 Leute zu bezahlen und irgendwelche Sachen zu bauen. Dafür kann man auch mehrere Häuser für bauen. Also das ist nicht unbedingt realistisch. Ne? Und wenn da Telekom sagt, die wollen jetzt ein ICO machen, finde ich das eher ein bisschen lächerlich.
Okay, hat das deine Frage beantwortet, Anrufer? Und ich habe vorher offenbar dich mit Rudolf verwechselt, weil du hast, ich dachte, da ruft er mit der Erkennung an. Noch eine Frage?
Kein Problem. Ich hätte dann noch die Frage, wie man sich generell vor Diebstahl schützen kann von Kryptowährungen, weil das ist ja ein wichtiges Thema. Gibt es eine Möglichkeit, die man beachten kann?
Ja, natürlich gibt es eine Möglichkeit. Also du kaufst dir ein Hardware-Wallet. Das ist sozusagen ein so wie ein USB-Stick und da machst du deine Tokens drauf und dann lagerst du die nicht auf einer Handelsplattform, sondern auf dein Hardware-Wallet und solange die nicht bei denen die ins Haus kommen und dir die Sachen von dort klauen, ist es da eigentlich relativ sicher.
Also
das ist so die sicherste Variante, die du machen kannst. Oder du nimmst deine ganzen Familienmitglieder, du baust dir ein Multi-Signature-Wallet, zum Beispiel im Mist-Browser, und verteilst dann dein Ether da rein und da haben irgendwie 20 Leute aus deiner Familie Zugriff und nur wenn die alle gleichzeitig zustimmen, dann kann da einer ran. Da musst du natürlich hoffen, dass der keiner den Key verliert. Das ist so die Möglichkeit.
Okay.
Danke.
Ja, danke.
Bitte.
Danke. Ciao.
Ciao.
Bitte, ciao.
Ja. Also die Private Keys unter seine Kontrolle bringen und sie dort behalten. Okay, wir sind, glaube ich, heute ziemlich... Ja?
Also vielleicht nur ganz kurz zu den Private Keys. Wir sind hier ganz am Anfang. Natürlich, mit Private Keys zu operieren, ist so ein bisschen so wie heutzutage im Auto noch schalten. Man muss eigentlich nicht ein Auto schalten. Das macht eigentlich keinen Sinn, dass das ein Mensch macht, weil das ist eine ziemlich dumme Aufgabe, weil das kann das Auto auch alleine. Oder im Elektroauto hat man das gar nicht.
Ja.
Ein Private Key ist also sehr, sehr, sehr low-level, sag ich mal, Tool. In der Zukunft wird es alle möglichen Sachen geben. Es wird in deine AR-Glasses integriert sein, das gibt in deinem Telefon in sicherer Kapazität und zwar so, dass du das auch wieder herstellen kannst. Du wirst in der Zukunft nicht wirklich über Private Keys nachdenken, aber das ist noch sehr am Anfang und deswegen musst du dich mit diesen sehr grundlegenden Sachen auch mit beschäftigen und halt schauen, wie du das sicher machst. Ich meine, kannst auch ein paar Jahre warten und später mit dem Blockchain einsteigen, dann wird natürlich sich das Ding nicht mehr verzehn- oder verhundertfachen. Du hast halt gewartet, bis es wirklich ist, Mainstream ist. Hast aber weniger Risiko, weil es gibt halt tolle Tools und was auch immer. Das ist dann überall super integriert und du musst dir keine Sorgen machen. Du wirst halt nicht verlieren, weil es gibt total tolle Recover-Mechanisms und so weiter und so fort. Also das ist halt noch sehr am Anfang. Also das muss man schon beachten.
Ja, also es gibt ja auch eine Lernkurve natürlich, wie man mit diesen Dingen umgeht und so. Ne? Das,
ja.
Das ist schon klar.
Ja.
Ich bin gerade am Anfang dieser Lernkurve. Na gut, ich meine, der letzte Punkt, den ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, ist, es gibt natürlich immer dann die Gefahr der Diktatur der Blockchain. Ja, also wie du schon sagst, die Dinge, die da mal drauf sind, die sind nicht veränderbar. Man muss wirklich, und wenn da mal, wenn es nicht ein paar 100 Millionen sind, so wie beim DAO, Desaster, sondern ein paar 100 Milliarden oder Billionen, dann wird es wirklich ein Problem.
Wird problematisch, ja.
Und dann kann,
also bis es so weit kommt,
dann
gibt es auch mehr Sicherheitstools.
Dann kann ein Bug, ja, hoffentlich ein besserer Tester, dann kann ein Bug auf der Blockchain Kriege auslösen, ne?
Weißt du, was ich meine? Also, aber das siehst du doch genau in den Science-Fiction-Movies, ne? Das ist ja genau mit das Thema. Also ich würde dann vielleicht noch ganz kurz zu sagen, zu der Dystopie der Blockchain. Also, was kann jetzt sozusagen die gruselige Vorstellungsvariante der Blockchain sein? Also, das ist natürlich ein Werkzeug, was für Gutes und Böses verwendet werden kann. Also, man könnte auch sagen, okay, die Regierung, wie du sagst, mit der exekutiven Gewalt, zwinge jetzt einfach jeden hier, System X zu benutzen, das ist völlig transparent auf einer Blockchain, man kann das jederzeit nachverfolgen, und du bist jetzt liegst ja komplett unter Kontrolle von irgendeinem Staat, weil du musst das System X benutzen und das ist einfach für die super transparent und alle anderen können vielleicht nicht einsehen oder können es einfach nicht manipulieren. Also du kannst es halt zur totalen Überwachung und totalen Kontrolle verwenden, du kannst es aber auch zur totalen eigenen selbstsouveränen Freiheit verwenden. Es ist wirklich beides möglich und es liegt an den Menschen, in welche Richtung das geht. Also,
ja, ich bin ein bisschen skeptisch, welche Richtung wir einschlagen, aber du hast prinzipiell recht. Bitte eine kurze Antwort, nur was hältst du von Pre-Mined Coins, also Ripple und viele andere, die werden also nicht quasi in der Community gemeint, es kam auch die Frage jetzt, wie Mining wirklich funktioniert, das geht jetzt nicht mehr aus und ist auch sehr technisch, aber wenn ich diesen Proof of Work mache, wenn ich quasi die Transaktionen bestätige, dann meine ich dadurch Bitcoins, also wenn ich mich am Netz beteilige, eine Node betreibe, dann kriege ich ich weiß schon, das ist jetzt laienhaft erklärt, aber dann kriege ich als Ausgleich quasi Satoshis, also das sind 1 Millionstel Bitcoins. Aber diese Pre-Mined Sachen, vor allem Ripple, also Ripple schaut ja aus wie ein Pump-and-Run-Geschichte, ein permanentes. Was hältst du davon, ganz knapp?
Also vielleicht ganz kurz, Pre-Mine heißt in dem, das kommt übrigens, heißt Bremine, weil früher gab es Blockchains, wo der Typ, der das Ding gemacht hat, also ein paar Parameter geändert hat, die Blockchain gestartet und hat schon mal irgendwie so eine Woche gemeint, ohne es jemandem zu erzählen. Und dann ist er zum Bitcoin-Talk-Forum gegangen, hat gesagt, hey, und ich habe jetzt hier die Blockchain. Und er war halt irgendwie schon der, der irgendwie hier vorgemeint hatte. Deswegen heißt es überhaupt Bremine. Ethereum selbst ist kein Pre-Mine, aber die Leute bezeichnen das als Pre-Mine. Die Leute, die damals bei diesem Pre-Sale mitgemacht haben, haben natürlich, als das Netzwerk gestartet hat, wurde in dem Genesis-Block einprogrammiert, wer was jetzt bekommen soll, abhängig von, was sie damals investiert hatten, diese Leute. Also das war auch, das sagen Leute...
Nein, das war im Ripple und solche Dinge. Ja.
Genau, bei Ripple... Ripple ist schwierig, weil Ripple ist nicht wirklich eine dezentrale Cryptocurrency, also Ripple ist eigentlich eher eine Cryptocurrency unternehmensbasiert, das heißt, die als Firma kontrollieren immer noch die Mehrheit der Ripple. Da hat auch der Founder, ist jetzt angeblich reicher als Amazon, weil eben er einer der war, der am Anfang das kreiert hat und sich nach auf den Ripple selber gegeben hat. Das ist schwierig, weil natürlich benutzen das diese viele Banken jetzt, aber die Frage ist, was ist der Wert von Ripple eigentlich? Also ist wirklich jetzt die Chance, dass Ripple im Wert hochgeht, nur weil die Banken das Ripple-Netzwerk benutzen, gegeben, ist nicht ganz klar. Mhm. Weil
vor allem die schwankt ja extrem, also um hunderte Prozent die ganze Zeit. Ne?
Ja, also Ripple ist eher so ein Pump und Dump und ich habe das auch mal gehalten und keine Ahnung, hätte ich das die ganze Zeit gehalten, wäre das vielleicht eine gute Idee gewesen, aber ich glaube da nicht dran, weil das kann schon trotzdem hochgehen, einfach nur, weil die Banken daran glauben und weil dann die Investoren denken, es hat jetzt Wert, aber es hat eventuell technisch gar keinen Wert, weil es nicht wirklich das ist wie damals Mastercoin, als diese Mastercoin das gemacht haben, die haben irgendwann festgestellt, okay, eigentlich hat der Mastercoin, der Coin in diesem System gar keine Funktion. Und als die Leute das gemerkt haben, dass du den Mastercoin für nichts brauchst, dann ist das Ding gegen Null gegangen. Aber vorher ist es erstmal 10-mal mehr wert worden. Ja. Genau dasselbe kann hier bei Ripple auch passieren. Ich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Ging gerade von schön zu sagen, 50 Cent auf 4 Euro und fiel dann wieder runter auf 70 Cent. Also keine Ahnung. Okay, ja. Letzte Frage. Regulierung. Soll reguliert werden? Und wenn ja, wie?
Ich würde es eher so schön finden, wenn die Regulierungsbehörden sich mal mit den Leuten aus dem Space treffen und ein bisschen darüber reden, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Weil zum Beispiel auch gerade bei der ICO-Frage, es ist einfach ein Tool, man kann völlig neue Sachen damit machen und es gibt überhaupt keinen Grund, das jetzt irgendwie unterbinden zu wollen, und das wollen auch die meisten nicht, die wollen auch keine Cryptocurrencies verbieten, weil die einfach sehen, das ist ein Novum wie das Internet und die wollen das auch nicht kaputt machen. Sie wollen auch nicht das Land sein, was es dann verboten hat und alle anderen haben davon profitiert und so weiter. Es gibt da schon viele Faktoren. Das Schöne ist, zum Beispiel bei ICOs, das ist ja gerade ein Thema der Regulierung, man kann hier diese Sachen sehr schön selbst regulieren. Man kann das so programmieren, dass es nur so oder so funktioniert. Du könntest zum Beispiel auch eine ES725 Blockchain-Identität verwenden, wenn du investieren willst, sodass sozusagen automatisch gecheckt wird, okay, hast du jetzt das und das und das, dann darfst du investieren, sonst nicht. Und dann kann man diese Checks können dann theoretisch komplett automatisiert durchführen. Und das heißt, dann wäre diese Regulierung, die es jetzt so auf Papier gibt und mit Gesetzen durch erzwungen wird, nicht mehr wirklich nötig. Also wie gesagt, wenn jetzt Geld dahin geschickt wird und automatisch dann immer abgespalten wird, da brauche ich keinen mehr, der dort steht und sagt, hey, wenn ihr das jetzt nicht schickt, dann gibt es hier aber hier ein Case und ein Lawsuit. Ne? Das braucht man ja nicht, wenn das Ding einfach nicht anders laufen kann. Und das ist eigentlich das Schöne, ist, man muss eigentlich zeigen, okay, wir können hier einfach diese Selbstregulierung bringen und erstmal zu schauen, okay, wie könnten wir das am besten gestalten? Und wenn wir dann wirklich noch diesen Rückgriff in die Gesetzeslandschaft und die Realität sozusagen, physische Realität brauchen und dann, okay, wie sollte das aussehen? Irgendwie Gesetze von 1920 da irgendwie auf Blockchain-Technologie zu adaptieren, ist nicht immer smart.
Wird nicht funktionieren, glaube ich. Ja, also ich glaube, mit der Community sprechen und vor allem das nochmal gründlich verstehen, Due Diligence zu machen, wie es die Catherine Austin Fitz getan hat, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist anstrengend, glaube ich. Aber es wird kein Weg dran vorbeiführen. Und auch an dieser Technologie führt meiner Meinung nach zumindest kein Weg dran vorbei. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob Bitcoins am Ende des Jahres 40.000 Euro oder 4 Euro wert sind, sondern das hat damit zu tun, dass das einfach was Sinnvolles ist, so, also die Konsenstechnologie, die darunterliegende an sich, so wie HTTP. Und daher ein äußerst spannendes Thema. Ich danke dir ganz herzlich, dass du es gibt ja Chataufzeichnungen von vor 10 Jahren, wo du drin warst. Also ich fühle mich ja geehrt. Offenbar sehr smarte Leute diese Sendung schon sehr lange hören. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Konversation fortsetzen könnten. Du sagst, dass es sehr, sehr dynamisch ist. Es tut sich sehr viel im Moment. Du hast da völlig recht. Also es ist gerade jetzt, glaube ich, so diese extreme Gründerzeit. Also es bricht gerade so richtig auf. Mhm. Ja, und vielleicht schaffen wir es ja so gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, dass wir uns da wieder mal zusammensetzen.
Ja. Auf jeden Fall, also bin ich gerne bereit dafür. Was ich auf jeden Fall noch gerne sagen würde, ist, ich würde mich freuen, wenn einfach diese alternative Community, die ja versucht, eigentlich die Welt zu verbessern oder andere Wege zu gehen und neue Informationen zu lassen, Sachen neu zu denken, anders zu denken, hinter den Vorhang zu gucken, wenn die einfach mal beginnen, sich damit zu beschäftigen, weil ja. Das ist echt radikal wichtig, weil die reden die ganze Zeit hier über irgendwie Veränderung und da gibt es gerade das Werkzeug, was dir das möglich macht und das ist das ultimative Werkzeug. Und hier geht es darum zu denken, okay, was können wir damit machen, wie machen wir das am besten, was können wir eigentlich für neue Systeme gestalten und es kann so viele Probleme auch in diesen alternativen Communities lösen. Also da gibt es ja immer das Problem, ey, tolle Idee, finden sich auf dem Leute, geht's Geld aus, macht keiner mehr mit, weil am Ende brauchen sie doch alle Geld. Du kannst dir tatsächlich Incentive-Systeme schaffen, die sich selbst erhalten. Und es geht wirklich darum, ein bisschen so Game Theory Theory anzuwenden und smarte Systeme zu schaffen. Und das ist die Zukunft. Also da kann man nicht dran vorbeigucken. Da guckt man gerade, dann ist man genauso naiv, wie was sie die ganze Zeit diese Community versucht zu kritisieren. Im Mainstream, hey, die sehen das nicht und die sind da so skeptisch, bla bla bla. Das passiert hier gerade wirklich total in dieser alternativen Community. Und das finde ich persönlich ein bisschen lustig. Also ein bisschen traurig zu sehen, aber auch ein bisschen lustig, ne, weil es sehr paradox gegenläufig ist zu dem, was sie selbst sagen.
Absolut richtig. Ich gebe dir zu 100% recht. Es ist sehr komisch, man will die ganze Zeit die Veränderung, dann gibt's die Chance zu einer ziemlichen Veränderung. Und ich sage nicht, dass das jetzt wirklich die Veränderung bringen wird, aber man muss sich doch zumindest mal anschauen und nicht von vornherein schon sagen, Blödsinn und das ist Fiat Money und blablabla. Ne.
Ja, genau.
Oder was auch immer jetzt. Ja, es ist... und es ist auch nicht Tulpenwahn 2.0, meiner Meinung nach. Ja? Tulpen verwelken
ja,
und sind
sehr unterschiedlich,
und sind man schön, aber sinnlos. Aber diese Technologie ist absolut nicht sinnlos. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, ich kann es dann wiederholen und mich dem von dir Gesagten anschließen, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss es verstehen, was ist möglich, was ist nicht möglich und was kann man damit tun? Es gibt ja da ganz viele draußen in der alternativen Szene, die super Ideen haben, aber und die müssen einmal auf die Blockchain, die müssen einmal anfangen, drüber nachzudenken, was kann ich denn mit so dezentralen Technologien wirklich anfangen? Ich glaube, dann explodiert es wirklich.
Ja, genau. Und das passiert natürlich in Teilen schon, aber die sind noch ein bisschen, spät, muss man mal ehrlich sagen. Also ein bisschen spät bei der ganzen Geschichte dabei. Aber das hoffentlich wird es auch passieren. Es ist einfach eine Technologie, die wird fundamental die Welt verändern, wie das Internet. Also,
kann
man einfach nichts mehr dran ändern. Ne?
Och, das wird
halt meiner Meinung nach hundertprozentig passieren.
Ja, Och Nö schreibt, es wird alles verkompliziert, damit die Leute wieder nichts begreifen. Das ist Programm. Nein, es ist so kompliziert. Es tut mir leid. Du kannst es nicht einfacher machen. Es ist wirklich das Problem. Ich meine, sicherlich, das Problem mit den Nerds ist, dass sie einfach nicht schaffen, mit normalen Menschen zu kommunizieren. Aber vielleicht.
Ich gebe mir echt Mühe hier, ne? Also,
du hast es. Ja, ich gratuliere dir. Du hast es wirklich gut geschafft. Also, viel besser als ich glaube auch, dass diese Sendung besser verständlich ist als die erste Sendung über Bitcoins. Auch ich habe ja inzwischen dazugelernt und es besser verstanden. Und ja, ich glaube, wir haben einen guten Anfang gesetzt und ich freue mich sehr, wenn wir das in nicht allzu ferner Zukunft fortsetzen.
Absolut. Vielleicht noch ein Kommentar zu dem, es ist zu kompliziert. Das ist wirklich, früher war das Internet auch kompliziert, heute ist es Grundverständnis für jeden. So jeder, kind of, die haben alle nicht verstanden, wie das funktioniert, aber jeder denkt, er hat das verstanden. Bitcoin vor 4 Jahren zu erklären war, als würdest du dem irgendwie gerade irgendwie vom irgendeinem astronomischen Tier erzählen, was es nicht gibt. Mittlerweile denkt jeder, er hat es schon verstanden. Das wird mit der Blockchain passieren. Das ist das morphische Feld, was hier gefüllt wird. Umso mehr darüber nachdenken, umso mehr sich Gedanken dazu machen, umso mehr wird das Feld gefüllt und umso einfacher wird es für die anderen, dann wieder da Informationen rauszuziehen, meiner Meinung nach. Umso einfacher wird das. Also in der Zukunft ist das ein Grundverständnis, das wirst du mit der Muttermilch aufsaugen, da wirst du gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Jetzt klingt das natürlich für die meisten, die sich zum ersten Mal damit beschäftigen, wie Hokuspokus.
Ja, nicht unbedingt das Wie, das aber das Was. Das wird sich festlegen und das wird uns in Fleisch und Blut übergehen, glaube ich auch.
Ja. Ja, okay, das war's, ja.
Okay. Danke, Fabian, und noch einen schönen Abend in Barcelona.
In Barcelona. Sí, gracias. Danke, Tarek, dir und euch viel Spaß noch. Ciao, ciao.
Okay, ciao.
Crop FM. Genau jetzt.
Die nächste Ausgabe von Crop FM findet am 2. März 2018 statt und da geht's wieder um ein klassisches Thema. Robert Fleischer ist zu Gast, ein weiteres Mal live, und es geht um UFO-Akten. Diese ganze Delange-Geschichte und Disclosure und ja, was es eben sonst noch so alles an Neuigkeiten gibt in Sachen Exopolitik und UFOs, wie man sie gemeinhin nennt. Freue mich schon sehr, wie gesagt, zu hören. Am 2. März 2018. Danke allen fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Mitdenken, auch wenn es schwierig ist. Für die Anrufer, für die Chat-Teilnehmer. Bis zum nächsten Mal, bis zum 2. März. Macht es gut.
She went